Hier ist CB-Funk, der Computerbest Podcast. Herzlich willkommen zur 148. Episode mit Fabian und Jan. Ho, 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 hallo Fabian.
Hey Jan, hallo.
Ja, ich wir nehmen auf, Mittwochmittag um 12 Uhr, gestern Nachmittag, Abend ja endlich 12. auch meine Nikolausmütze aufgesetzt, nachdem ich im Forum, wobei es ist ja, ne, du kennst es ja auch, ne, mit dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann, eigentlich hat der Nikolaus ja gar keine Weihnachtsmannmütze auf, aber ja.
Du bist jetzt der Coca-Cola-Mann.
Genau, ich habe jetzt im Forum, nachdem mich ein Nutzer darauf hingewiesen hat, die Coca-Cola-Mütze aufgezogen, weil ja das ganze Nikolaus-Rätsel 2025, was ja seit dem 6. Dezember und noch bis zum 16. Dezember läuft, glaube ich, mich daran zu erinnern, dass er das in Zweifel gezogen hat, weil ich ja im Forum ohne Nikolaus-Mütze unterwegs bin. Aber zum Nikolaus-Rätsel kommen wir gleich nochmal. Worüber reden wir sonst, Fabian? Lass uns doch mal geordnet in diesen Podcast hier einsteigen. Wir reden über FSR Redstone. Man mag es kaum glauben. Deswegen hat dieser Podcast auch ein Embargo bis nachher 15 Uhr. Werden wir wahrscheinlich eh nicht schaffen. Also wenn ihr ihn hört, ist das Embargo gefallen. Wir reden schon mal ein bisschen drüber. Ein bisschen ist aber diesmal wirklich das Stichwort. Dann reden wir über Pioneers of Pagonia. Erscheint morgen am 11.12. in der Version 1.0. Wolfgang hat es schon durchgebencht und gefühlt auch durchgespielt. Wir reden über HDD-Optimierung bei Spielen und wie schön es ist, wenn man die nicht mehr implementiert. Da gab es neulich ein schönes Beispiel. Helldivers 2 war es gewesen. Und letzte Woche noch nicht zur Sprache kam, müssen wir kurz erwähnen, Riesenthema, Crucial ist am Ende, die Marke sagt, die Muttermarke Micron sagt, das lohnt sich nicht mehr, wir machen jetzt nur noch AI, Hardware, Chips, Endkundengeschäft, hängen wir an den Nagel und dann kommt die Sonntagsfrage zum Thema LAN-Partys, da ging es richtig ab, rege Teilnahme an den Umfragen, aber insbesondere auch viel diskutiert wurde da dieses.
Also haben wir heute eigentlich nur Themen, bei denen man mit Blick auf das Community-Feedback, die Kommentare, die Beteiligung sagen kann, da ging es richtig ab.
Ja, und bei Redstone gehen wir einfach davon aus, dass es nachher abgegangen sein wird. Ja, aber wann nachher sein wird, da reden wir jetzt gleich auch nochmal drüber. Lass uns anfangen. Auf geht's. Ja, Fabian, Nikolaus, wir haben uns gerade schon darüber unterhalten. Das Rätsel läuft dieses Jahr richtig, richtig dicker Gaming-PC. Dank der Sponsoren, Zotac, Asus, AMD, Sandisk, MIFCOM, Corsair. Rechner 98X3D, 5090, 64 GB Goldram.
Ja, genau. Du wolltest es gerade sagen. Also ich warte ja nur noch darauf. Aktuell steht ja in der Headline immer noch High-End-PC mit RTX 5090. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dass du das ersetzen kannst mit 64 GB RAM.
Es ist natürlich dieses Jahr der Running Gag und in der Tat bin ich auch auf Corsair vor ein paar Wochen zugegangen, habe gesagt, wollte er wieder den RAM stellen, aber ich hätte dann gern 64 GB, weil mit Blick auf unsere Community muss man sagen, wenn der PC was Besonderes bieten soll, dann ist 32 halt für knapp zwei Drittel, glaube ich, mittlerweile der Standard und der Rest hat schon mehr. Also habe ich gesagt, okay, also muss dann 64 ist dann schon, muss es schon sein und Corsair hat ja gesagt und damals waren das, glaube ich, noch 500 €. Das Kit und jetzt uns an die 1000.
Also der Nikolaus, der versteht Wertanlagen. Der hat Investment durchgespielt.
Ja. Also einen fetten PC gibt es zu gewinnen und dieses Jahr ja auch noch 9 weitere Preise. Morgen gibt es die letzte Komponente im Nikolaus-PC und die letzte Frage. Und dann gibt es aber noch 4 weitere Tage weitere Preise, denn wir haben ja dieses Jahr nicht nur einen Hauptpreis, sondern 9 weitere Preise, die es auch wirklich in sich haben von, ich kann auch nicht alle verraten, aber Asus hat einen Monitor gestellt, Fractal Design, einen Stuhl und ein
1.000 € Monitor, ja. 32 Zoll, 4K OLED. Also
240. Ja, das ist halt wirklich nicht nur so ein Monitor, der noch weg musste. Das ist schon ordentlich. Fractal Design, die Kombination aus Headset und Stuhl, der oder die Gewinnerin dürfen sich aussuchen, welche Farbe jeweils sie haben wollen. Von Anker Solix gibt es so eine fette Powerbank, heute enthüllt von Fritz, ja, ehemals AVM.
Das ein Mesh-Set. Ist nicht nur eine Powerbank, hör mal.
Powerstation! Ja, um Gottes Willen. Du wirst die ganze Aufnahme wieder von vorne anfangen. Nein. Und da kommt noch einiges mehr die kommenden Tage, auch noch richtig, richtig coole Sachen. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich quatsch mich hier um Kopf und Kragen. Wir haben
also der Nikolaus, der hat sich diesmal nicht lumpen lassen. Ich glaube, wenn wir den Gesamtwert dieser ganzen Komponenten da ausrechnen, ist das wahrscheinlich so viel wie die letzten drei Nikolaus-Gewinnspiele zusammen. Und es liegt nicht nur am RAM und der 4 Terabyte SSD. Also gerade über diese ganzen zusätzlichen Preise. Wir haben ja nicht nur einen Preis, das war immer die Krux die letzten Jahre. Es gewinnt nur einer.
Ja.
Dieses Jahr dürfen sich 11 Leute freuen über einen
10. Gewinn. Der PC ist ja Platz 1, Preis 1.
Ach so, du hast recht, natürlich, ja.
Aber wir haben im Vorgespräch zu dieser wundervollen Episode CB-Funk ja kurz darüber sinniert, ob wir morgen nochmal eine Frage raushauen, die es in sich hat. Tendenziell schlägt das Pendel gerade in diese Richtung oder man, wie die letzten zwei Jahre, einfach nur kurz uns im Podcast lauschen muss. Und ich bin noch ein bisschen unentschlossen, deswegen erzähle ich einfach das, was ich ohnehin hier erzählen wollte und was möglicherweise dann doch am 11.12. Die Antwort auf die sechste Frage sein könnte, aber vielleicht auch nicht. Also seid nicht enttäuscht, wenn es dann doch anders ausgeht, die ihr den Podcast heute schon hört. Ich wollte meinen Wunsch für dieses Jahr mit Blick auf Computerbase noch kundtun. Und zwar hat auch dieser Nikolaus-Rätsel jetzt einfach wieder extrem viel Zeit gefressen, Arbeit gemacht, für Stress gesorgt. Zu Tränen gerührt war ich noch nicht. Das kommt vielleicht am Ende. Und das ist ja wirklich was für euch, für die Community. Und das seht ihr auch immer wieder an den Fragen und an den Teilnahmebedingungen. Und für uns ist es natürlich auch umso wichtiger, dass die Community zur Finanzierung dieser Seite beiträgt. Wir reden ja immer mal wieder am Ende des Podcasts darüber, Fabian, wenn du so einmal im halben Jahr das Thema zum Glück aus der Schublade holst und zu Recht auch ansprichst. Okay. Mein Wunsch für dieses Jahr wäre, und wir sind ja schon nah dran mit 2.900 Computerbase Pro-Nutzern, dass wir substanziell über die 3.000er-Marke kommen Ende dieses Jahres. Und dass natürlich sich insbesondere die Neuzugänge aus den Riegen, der Riege derer rekrutieren, um Gottes Willen, die Adblock nutzen. Und wer das nicht will, der vielleicht seinen Adblocker bei uns ausschaltet. Weil wenn wir für die Community schreiben und nicht für Google und sonst wen, dann muss auch die Community dafür sorgen, dass das hier so weiterläuft. So, ich glaube, mein Wunsch ist klar geworden. Entweder steht das morgen als eine Antwortmöglichkeit im Gewinnspielformular oder nicht. Lasst euch überraschen. Schließt du dich diesen Wunsch an, Fabian?
Natürlich trotzdem, ne? Der gilt oder.
Nee, der Wunsch gilt trotzdem. Also wer das hier cool findet und uns unterstützen will, der holt sich Pro, genießt die Seite werbefrei. Und am allerbesten ist es für uns natürlich, wenn das Nutzer sind, die aktuell noch mit Adblocker unterwegs sind, weil dann machen wir wirklich ein Plus.
Oder man macht den Adblocker halt aus, ne? Also ich. Weil hier ist ja niemand gezwungen, diese. Ich glaube, es sind beeinträchtigende 2,70 Euro im Monat, wenn man, er erzählt es ja immer wieder, wenn man einen Monat lang Pro-Abonnent ist und dann verlängert um ein Jahr, sind es 2,70 Euro im Monat, also ist gar nichts. Aber wer sagt, nee, das möchte ich nicht, so viele Abo, es ist kein Abo, es hört,
du musst es
hört ja auf, ne? Es verlängert sich nicht automatisch, aber wer sagt, nein, möchte ich nicht, ist mir zu teuer, ich habe das Geld nicht übrig, ist alles okay, bitte Adblocker dann aber aus, weil von irgendwas müssen wir hier leben.
Genau.
Und arbeiten.
Dann gibt es mal einen Banner, der nervt, dann gibt es auch Banner, die wir selber nicht auf der Seite haben wollen. Es gibt ja den Thread im Feedback-Forum, wo wir uns insbesondere, aber Steffen, darum kümmern, dass sowas alles ausgeschlossen wird. Man kann vieles aktiv im Vorfeld probieren zu filtern, aber gerade die schlimmsten Teilnehmer an diesem weltweiten Scam, Netzwerk, Müll, die finden natürlich Mittel und Wege und dann kümmern wir uns wirklich bis hin zum Anzeigen kurzfristig auch mal abschalten darum, dass solche Sachen nicht laufen. Es ist nicht immer alles perfekt von Alpha bis Omega, aber wir tun wirklich alles daran und ein paar Kompromiss muss es geben und wenn er lautet, ich gucke mir Anzeigen an und zahle dafür nichts für Computerbase, dann ist das ein Kompromiss, den man eingehen sollte, wenn man das hier weiter in Zukunft genießen möchte. Oder sich täglich darüber aufregen möchte, was wir für einen Mist machen. Aber auch dafür müssen wir in der Lage sein, Inhalte zu kreieren.
Also gerade auch die Hater, die haben hier ein besonderes Anliegen daran, uns zu finanzieren. Denn was würden sie sonst den lieben langen Tag machen?
Richtig. Ja, also. So, ich glaube, dann ist das Thema jetzt wirklich rund. Und ich wünsche mir, dass wir die 3000 dieses Jahr mal wirklich mit einem Sprung nehmen. Und das dann auch so weitergeht. Erstes Thema, FSR Redstone. Erschien heute 15 Uhr. Und wahrscheinlich
was haben wir alle erwartet, was das sein wird?
Ganz kurz noch, und der Artikel kommt aber wahrscheinlich, dass es Stand jetzt, ich habe gerade nochmal mit Wolfgang gesprochen, möglicherweise erst am Donnerstag, weil es ist ein Sack voll Arbeit. Es geht ja darum, Bildqualität mit Frame Generation und Upscaling zu vergleichen. Und das ist einfach ein Irrsinnsaufwand, das erstmal ordentlich zu capturen, dann ordentlich zu vergleichen und dann auch noch zum Resultat zu kommen. Insofern kriegt ihr jetzt hier schon erste Einblicke, wer es wer den Podcast schon dann ab Mittwochnachmittag hört, kriegt dann schon ein paar Infos zu dem, was möglicherweise eben erst am Donnerstag dann erschienen ist. So, aber jetzt zurück zu den Erwartungen. FSR Redstone, das Riesending dieses Jahr, Fabian.
Ja, was haben wir erwartet? Ne? Also ich meine, im Vorfeld hat AMD ja quasi immer so vier Säulen genannt. Man will Fortschritte beim Upsampling, Upscaling, man will Fortschritte bei Framegen. Man will Ray Regeneration einführen, also das Gegenstück zu Ray Reconstruction von Nvidia. Und man möchte FSR Radiance Caching bringen. Also im Endeffekt einfach nur Hardware-Optimierungen, Software-Optimierungen für Raytracing, die es bei Nvidia inzwischen auch schon gibt.
Für RX 9000.
Exklusiv für RX 9000, genauso wie FSR 4 ja bisher exklusiv für RX 9000 ist. Und das waren vier Säulen, die hatten sie schon kommuniziert, ich glaube, vor bald einem Jahr, ne? Und Ray Regeneration hat dann ja Black Ops 7 schon antipiziert. Aber der Rest, der startet dann jetzt. Und was ist der Rest?
Ja, genau, also deswegen, ich bin jetzt gerade nochmal, es ist so ein bisschen ernüchternd, ne? Gehen wir mal von oben, was heißt ernüchternd? Ach, jetzt ist schon wieder eine Wertung gleich zum Anfang. Also, heute startet dann, und es startet auch wirklich, das ist erstmal das Positive, sofort heute mit dem offiziellen Final Reveal von FSR Redstone gibt es das SDK. Das ist ja schon mal positiv. Bei FSR 4 hat es ja über oder knapp um ein halbes Jahr gedauert zwischen Ankündigung und dass dann nicht nur die Partner, die direkt mit AMD zusammengearbeitet haben, sondern jeder Entwickler diese Technologien in seinen Spielen integrieren konnte. Also heute erscheint, hat zumindest AMD gesagt, jetzt ist es ja noch nicht 15 Uhr, das SDK. Das beinhaltet drei der Säulen, nämlich FSR Upscaling, FSR Frame Generation und FSR Ray Regeneration. Soweit ich das verstanden habe, oder Radiance Caching ist auch schon drin, aber trotzdem, das muss anscheinend noch im Treiber letztendlich dann irgendwann fix gemacht werden. Das kommt erst nächstes Jahr. Im Laufe des Jahres werden da erste Spiele mit erscheinen. Kann
natürlich viel heißen.
Also Radiance Caching können wir erstmal außen vor lassen für dieses Jahr. Regeneration, hast du gesagt, gab es schon in einem Spiel. Das wird jetzt wohl in weiteren Spielen kommen. Und jetzt haben wir also als die wesentlichen Neuerungen heute FSR Upscaling und FSR Frame Generation. Und FSR Upscaling ist so ein kleiner Dämpfer jetzt für alle diejenigen, die gedacht haben, FSR 4 Upscaling wird noch besser. Es ist nämlich letztendlich FSR 4.0.2 Upscaling, was jetzt einfach FSR Upscaling heißt. Das heißt, ein Titel mit FSR Redstone hat kein besseres FSR 4 als Spiele es jetzt schon haben konnten, die auf dem FSR 4 SDK beruhen, was glaube ich schon 4.0.2 war. Das wesentliche Neue ist dann heute FSR Frame Generation, was den bisherigen Ansatz mit einem Machine Learning AI Frame Generation Algorithmus ablöst. Und das Interessante daran ist, das läuft auf einer RX 9000 mit dem Treiber, der jetzt auch veröffentlicht wird, dem ersten Treiber für den Dezember, läuft es in jedem Spiel, was schon FSR 3.1.4 Frame Generation unterstützt. Das sind 30 plus Spiele, glaube ich, bisher. Und das ist das, was sich Wolfgang auch gerade absolut im Detail anguckt, in mehreren Spielen im Vergleich zu DLSS und was so viel Zeit frisst, was er jetzt schon sagen kann. Und er war da wirklich vorsichtig, weil er das ganze Material jetzt Stand heute Vormittag noch nicht gesichtet hatte, ist, dass es in Spielen wie zum Beispiel F1.25, wo FSR 3 Frame Generation massive Probleme gemacht hat, also wirklich störende Bildfehler hatte, die sind weg. Das hatte AMD auch so gesagt. Er hat sich das angeguckt, kann das auch bestätigen, ob das jetzt bedeutet, dass überall da, wo FSR 3 Frame Generation Grafikfehler erzeugt hat, die nicht mehr auftreten, kann er jetzt noch nicht sagen. Er kann auch morgen nicht sagen, weil er nicht alle 31 Spiele sich angeguckt haben wird. 5 oder 6 guckt er sich, glaube ich, an. Und ansonsten, was auch noch eine interessante Info ist, dass es AMD nicht geschafft hat, jetzt mit FSR Frame Generation als Teil von Redstone, Anti-Lag 2 als, wie halt Nvidia Reflex schon längere Zeit oder seit DLSS Frame Generation anfangs an, ne, zur Pflicht gemacht hat, das ist bei AMD immer noch nicht der Fall. Also ein Spiel mit FSR Frame Generation hat nicht zwangsläufig Anti-Lag 2, also diese Latenzreduzierungstechnologie. um der steigenden Latenz entgegenzuwirken.
Ja, das haben die natürlich in der Aufholjagd, ne, die und mit weniger Marktmacht in einer schlechteren Position die Spieleentwickler in Anführungszeichen dazu zu drängen, zu zwingen, das zu integrieren, dann sind sie lieber froh um jeden, der überhaupt Frame Generation mit implementiert. Ne? Das ist natürlich eine Geschichte.
So, eine Sache wollte ich noch ansprechen, und wir reden jetzt ja kurz nach Mittag, also 2,5 Stunden bevor AMD das dann final vorstellt, darüber. Insofern kann ich jetzt nicht ausschließen, dass AMD nachher auf der Bühne noch sagen wird, das ist Surprise, Surprise, FSR 4 läuft jetzt auch auf RDNA 3, aber zumindest ist das keine Info, die wir vorab bekommen haben, sondern alles, was wir jetzt besprechen und alles, was Redstone anbelangt, ist wirklich weiterhin nur für RX 9000, sprich Upscaling ist eigentlich das Bekannte, FSR 4, Frame Generation ist dieser neue AI-Algorithmus, Ray Regeneration haben wir in unserem COD 7 schon angeguckt. Und Radiance Caching, was ja letztendlich so ein bisschen wie das von Nvidia bisher nur in der Demo von Half-Life 2 RTX gezeigte Raytracing mit AI-Unterstützung. Ja, also, dass ich letztendlich lernt dann, oder kann ich darüber ja der Grafikkarte oder die Technologie erlaubt es, dass ich nicht mehr alle Lichteffekte von der Pike auf mit Raytracing rendern muss, sondern über einen AI-Shader, das sind quasi diese Neural Shader, die ja Nvidia mit Blackwell eingeführt hat, das auch darstellen kann, ohne es zu rendern.
Ja,
in a nutshell. Und das macht dann AMD auch.
In a nutshell. Was ich halt noch interessant finde, wir haben die ganzen Namen jetzt schon verwendet, neuen Namen. Denn das ist ja bei beiden Herstellern so, diese Suiten, diese Technologiepakete, die sind ja enorm angewachsen über die letzten Jahre. Wir gehen ja jetzt in Jahr 8 für Nvidia RTX, GeForce RTX. Und am Anfang hat das ja begonnen, DLSS, Deep Learning Super Sampling. Es war ja tatsächlich nur eine bessere Kantenklettung, die halt noch ein bisschen Upscaling nebenher machen kann. Daraus geworden ist ja nicht nur ein viel besserer Upsampling-Algorithmus, sondern wir haben ja die Frame-Generation-Parts bei beiden Anbietern, wir haben die Reflex-Anti-Lag-Parts bei beiden Herstellern, man hat Ray-Reconstruction bzw. Regeneration, also das ist ja ganz viel mit dabei, was überhaupt nichts mehr mit Kantenklettung zu tun hat, unbedingt. Und dann war es bei AMD jetzt auch noch so, dass wir zuletzt ja immer FSR Super Resolution gesagt haben, was natürlich komplett doppelt gemoppelt war, weil FSR heißt ja FidelityFX Super Resolution, Super Resolution. Nun ja, jetzt wird es ein bisschen einfacher, indem sie FSR Super Resolution einfach FSR Upscaling nennen.
Ja.
Ist vielleicht auch wieder ein bisschen, weil es wird ja nicht nur geupscaled, es wird ja dann auch wieder tatsächlich geupsampled mit FSR 4, weil ja die Datenbasis zur Berechnung eines Frames eine höhere ist als wenn man das nativ rendern würde. Okay. Also es ist ja nicht nur ein stumpfes Skalieren, aber gut, das sei dahingestellt, der Name ist definitiv einfacher zu handhaben. Und das ist vor allem auch bei FSR Frame Generation der Fall. Das heißt nämlich jetzt tatsächlich einfach Frame Generation, so wie es eh jeder genannt hat, so wie es bei Nvidia ja auch heißt. Und wie hieß es vorher? Smooth Motion Frames, oder wie war das?
Fluid Motion Frames.
Fluid Motion, Smooth Motion war, glaube ich, das bei. Ich komme auch durcheinander. So. Also, auch da haben sie sich angeglichen. Was natürlich umso seltsamer ist, ist, dass sie dann bei Ray Regeneration gelandet sind und nicht bei Ray Reconstruction. Aber okay, close enough.
Ja, und bei Radiance Caching hat ja Nvidia den Begriff Neural Radiance Cache genutzt. Also, enough again. Ja, also das ist erstmal positiv. Es wird natürlich trotzdem jetzt auch wieder verwirrend. Darüber muss man auch nochmal sprechen, denn jetzt fragt man sich ja schon, okay, was ist denn jetzt mit FSR 4.1 oder FSR 5? Spieleentwickler, die in Zukunft mit dem heute veröffentlichten neuen Fidelity FX SDK arbeiten, bieten, wenn sie dann nicht manuell nochmal eingreifen, Nutzern in Zukunft, wenn es ums Upscaling gibt, nur noch FSR Upscaling an. Da steht nicht mehr 3, da steht nicht mehr 4, da steht FSR Upscaling. Und auf einer RX 9000 wird dann FSR 4 sonst was genutzt und auf einer 7000 FSR 3 sonst was. Es sei denn, man hat im Treiber bei der 9000er eingestellt, dass man vielleicht auch noch den alten Algorithmus nutzen will. Aber das Spiel selber wird einem das nicht mehr melden. Das ist ja bei vielen DLSS-Titeln in der Tat aber auch so, dass ich da heutzutage, je nachdem, wie der Hersteller das will, weil da sieht der Nvidia im SDK beides vor, dass man halt sagt, ich gebe dem Nutzer 3 als Auswahl und 4 als Auswahl. Oder einfach nur DLSS in der Qualitätsstufe, wie er will. Und dann entscheidet das Spiel bzw. der Treiber und die Hardware, die man hat, darüber, welches Modell denn jetzt wirklich zum Einsatz kommt. Wenn hier keiner an dem SDK rumfummelt und nicht eine eigene Bezeichnung einbaut, dann sind die Spiele in Zukunft, haben dann nur noch FSR Upscaling, FSR Frame Generation, FSR Ray Regeneration und FSR Radiance Caching. Macht es irgendwie einfacher?
Aber es ist halt. Also der Vergleich mit Nvidia hinkt halt ein Stück, weil es bei Nvidia natürlich die zwei Besonderheiten gibt, dass einerseits alle generell DLSS-fähigen Grafikkarten die gleichen DLSS-Versionen unterstützen, ja. So das zum einen. Und zum anderen, dass 3 und 4 annähernd auf einem Qualitätsniveau sind. Mhm. Man hat der eine ein bisschen Vorteile, mal der andere tendenziell ist 4 natürlich inzwischen besser, aber 3 ist ja kein Totalausfall. Wohingegen man bei FSR Upscaling dann halt eben nicht weiß, kriegt man ein gutes Upsampling oder kriegt man einen Totalausfall? Doch,
das habe ich Wolfgang vorhin auch gesagt und da hat er einen guten Punkt angebracht. Es wird ja nur in einem Spiel, was das neue SDK nutzt, FSR Upscaling drinstehen. Es sei denn, der Entwickler hat diesen String geändert. Insofern kriege ich in jedem Spiel, in dem ich in Zukunft FSR Upscaling Quality auswähle, auf einer RX 9000 FSR 402 und neuer Like Upscaling.
Ja, aber.
Und auf den alten halt nicht.
Ja, genau. Und erklär das mal weniger versierten
ja,
Nutzer.
Ja, und das ist natürlich, ja. Das ist sicherlich auch wieder ein Beweggrund dahinter. Und es gibt, finde ich, gute Argumente, es so oder so zu tun. Aber der Beweggrund ist natürlich, dass man sagt, du hast FSR Upscaling. Die geilste, beste Technologie hier, schau dir das mal an.
Ja, genau, an. Aber dann testet dran. Wolfgang. Aber
du hast nur FSR 3. Ja, du hast schon recht.
Dann testet Wolfgang oder irgendjemand FSR Upsampling, Scaling, sagt, lore, sieht super aus, fantastisch, nutzt das. Und dann geht jemand mit einer RX 2000, RX 3000 hin.
Du bist bei Nvidia gerade.
Moment.
Du
wolltest RX 6000, RX 7000 hin. Macht das an und gut, will es vielleicht nicht merken, weil er Laie genau. ist, aber es und ist dann, halt nicht das Gleiche.
Aber das ist der richtige Punkt und er glaubt, es ist richtig gut, weil der Typ hat das ja gesagt und ihm gezeigt.
Ja.
Also ja, ich finde es einerseits gut, sich von diesen Generationen zu lösen, in dem Fall aber natürlich, da nicht jede Hardware-Generation die gleiche Technologie mittlerweile unterstützt und es signifikante Unterschiede in der optischen Qualität gibt. Ja, aber die es wissen, wissen es halt und alle anderen sollen
sich damit befassen. Das ist halt basically so, als würde ein Spiel nur ein Ultra-Preset anbieten, aber je nachdem, wie stark die Grafikkarte ist, ist das Ultra-Preset der Grafik halt ein anderes.
Ja, aber es ist immer dein Ultra-Preset.
Toll.
Ja, das ist wie die 90er ist ja auch immer, oder noch schlimmer, der Core i9, mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so frappierend, ne? Aber du weißt, ne? Es ist ja immer nur die Hackordnung gilt ja immer in der jeweiligen Gerätekategorie. So. Und deswegen ist ja die 4090 Laptop GPU eine 5090 Laptop GPU eine 5090 Laptop GPU, auch wenn sie langsamer ist als eine 5080 Desktop.
Ja, das ist die gleiche. Das gibt dieselbe Energie, genau, ja.
Ja. Ansonsten kann ich jetzt Stand heute leider wirklich, auch weil Wolfgang sich am Montag dann doch auch noch dem Thema, dem wir uns gleich widmen werden, gewidmet hat, nämlich Pioneers of Pagonia, kann ich Stand jetzt noch nichts sagen. Es ist natürlich auch wieder alles dazwischen gekommen, was dazwischen gehen kann, wenn man captured mit hohen FPS, mit und ohne Frame Generation. Und gut, da fällt mir aber noch eine Seite ein. Eine Seite, ein Aspekt. FSR Frame Generation bleibt bei 2x. Also es gibt nur ein künstliches Zwischenbild. Es gibt keine 2 oder 3 oder vielleicht gar 5 oder 10, um Nvidia auszustechen. Also der neue Algorithmus soll zwar deutlich qualitativ hochwertigere Zwischenbilder erzeugen können, aber es bleibt bei einem. Da hat AMD nicht aufschließen können bisher, würde ich mal behaupten.
Da haben sie aber die richtigen Prioritäten gesetzt, würde ich behaupten.
Ja, Marketing wird wahrscheinlich furious sein. Weil, gut, was AMD da mit dem 3X veranstaltet, 4X ist es dann ja, also mit den drei Zwischenbildern, das tut sicherlich AMD auch weiterhin sehr weh. Aber nein, Stand jetzt ist es nicht gekommen und insofern ist ja FSR Redstone, das neue SDK, bietet für RDNA 3 und 2 Inhaber nichts Neues?
Doch, sie kriegen jetzt einen neuen Namen für.
Ja, in den Spielen,
der verschleiern das soll, dass sie, okay, dass sie alte Technik nutzen.
Ja, also sie haben dann auch FSR Upscaling und FSR Frame Generation. Ist aber immer das, was bisher schon lief. Und also auch bei Frame Generation. Es ist ja nicht der neue AI-Algorithmus, ja, sondern es bleibt dann bei dem Frame Generation, wie man es bisher von FSR 3 kannte. Was ja mit FSR.
Also für alle, die nicht RX 9000 haben, ist es nur Schall und Rauch bei den Namen.
Ja.
Und für die, die RX 9000 haben, ist es erstmal ein relativ abzuwartender, schwacher. Also es ist halt irgendwie noch ein verwässertes Paket. Dadurch, dass sie immer diese vier Säulen genannt haben, dann hat es so lange gedauert, dann wurde das eine schon vorweggenommen, dann kommt das andere jetzt erst nächstes Jahr, dann ist bei dem anderen nur ein Renaming.
Ja.
Naja.
Ich finde auch, es ist verpufft. Also Redstone, ne, war irgendwie so ein starker Name und das ist über alle vier Komponenten, ja, eigentlich muss man Upscaling fast rausnehmen, ne, weil sich da statt jetzt wirklich gar nichts tut, außer der neue Name auf einer RX 9000.
Nee, du sagst wieder nur auf einer RX 9000. Es ist ja auf allen.
Ja.
Der neue Name.
Es ist, also ja, fassen wir zusammen, so das Riesending, was jetzt Nvidia das Fürchten lehrt, ist es nicht. Und dazu ist es dann auch irgendwie dann noch eine ganze Ecke verwirrend. Und übrigens ist, und das bleibt auch noch für mich abzuwarten, wie das dann von AMD gehandhabt wird, ein Spiel, was nur eine der vier Säulen bietet, ist dann ein FSR Redstone-Spiel. Wie sie dann weiterverfahren mit diesem FSR Redstone überhaupt, frage ich mich eben auch noch. Ne? Also es ist ja eben nicht FSR 5, es ist Redstone. War das jetzt der Codename und der verschwindet jetzt? Und man redet jetzt wirklich nur noch über FSR Upscaling, Frame Generation und so weiter und so fort. Was passiert nächstes Jahr? Gibt es dann ein FSR Bluestone? Ne? Was dann wieder letztendlich aber nur Verbesserungen in den einzelnen vier Säulen bietet und auch nicht als Name fortlebt. Und wird sich AMD bei FSR 6 dafür entscheiden, doch mal wieder, weil der Schritt so groß ist, das alles wieder FSR 6 zu nennen.
Ja, da, also es muss ja erstmal FSR 5 kommen.
Ja.
Und ich glaube, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass FSR 5 kommt vor einer neuen vor,
ja, aber ich glaube, das soll so eigentlich auch nicht mehr kommen. Du hast immer in Zukunft das beste FSR so, in diesen vier Bereichen, was dir geboten werden kann, wenn du die Bereiche, den Bereich überhaupt hast. Ja,
also dann ist das Ganze halt nur ein Programm zur Verschleierung dessen, dass alte Hardware bei AMD abgesägt wurde.
Vielleicht ist aber ja jetzt ab dieser Generation das auch bis absehbar in die nächsten fünf Generationen alles immer gleich, wie bei Nvidia.
Das heißt, Erdinger 4 ist quasi Nvidias Turing.
Ja.
Okay. Wie auch immer. Ich meine, die positive Perspektive ist natürlich, FSR Upsampling mit 4 ist es ja gut. So. Also es ist jetzt nicht so, dass da riesiger Tatendrang besteht.
Nein.
Sie sind ja mit 4 up to date. Also
ja,
gemessen an dem, was Nvidia kann, sind sie da jetzt ja nicht großartig hinterher, außer bei der Verbreitung eventuell. Mhm. So. Und dass sie, wie gesagt, bei FrameGen erstmal nach der Qualität schauen, bevor sie das X3, X4-Feature bringen, was ausschließlich relevant ist, wenn man einen 240-Hertz-Bildschirm hat.
Ja, oder Marketingfolien malt.
Ja, das ist auch nachvollziehbar. So. Und insofern machen sie ja die richtigen Sachen. Sie sind halt langsam, ne, ist halt AMD. Sie sind im Marketing, in der Kommunikation. Aber das, was sie da hinter den Kulissen machen, das ist ja zumindest nicht verkehrt und geht in die richtige Richtung.
Punkt. Und wie gut Frame Generation ist als AI-Modell für RX 9000, das werden wir uns wahrscheinlich am Donnerstag in aller Ausführlichkeit in Vergleichsvideos in einem Artikel von Wolfgang angucken können. Dauert halt einfach ein bisschen, weil es ist ein Sackenaufwand und es soll ja am Ende auch ein substanzielles Fazit gezogen werden. Nächstes Thema, Fabian. Pioneers of Pegonia begleitet uns seit über 2 Jahren, ne? Seit bevor dem Early Access Start.
Ja.
Und wir haben letztes Spätestens Jahr im November ja auch mit den Entwicklern gesprochen und jetzt ist es fertig. Morgen erscheint es. Endlich.
Ja, also fertig ist halt bei sowas immer die Frage. Es geht in die 1.0, aber sind Spiele in der Version 1.0 dann fertig? Wer in den letzten 10 Jahren auf dem PC gespielt hat, wird die Antwort auf diese Frage kennen.
Ja.
Also es ist jetzt halt die Vollversion, sie machen halt nochmal einen Release, ich weiß gar nicht, ob der Preis jetzt nochmal angepasst wird, aber es gibt halt wieder einen Medienaufmerksamkeit, es ist halt einfach wichtig, noch einmal diese Aufmerksamkeit zu erlangen, um das Spiel auch verkaufen zu können und auf der anderen Seite sich natürlich auch dahinter stellen zu können und zu sagen können, das ist jetzt eine Version, die unserer Vision entspricht. 2 Jahre hat es gedauert.
Ja. Und ja, wie bist du denn jetzt? Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich war gerade abgelenkt, weil ich verfolge ja diesen Nikolaus-Rätsel-Thread dann doch relativ engmaschig. Ja, jetzt ja auch mit der.
Du likest jeden zweiten Kommentar, habe ich gesehen.
Nee.
Den dritten.
Meine Likes muss man sich verdienen. Oh Gott. Nee, aber ich gucke ja immer, gerade auch bei den Fragen, auch wenn ich dieses Jahr endlich mal dran gedacht habe, dass drin steht, dass die Fragen sich noch bis Freischaltung des Teilnahmeformulars morgen ändern können, weil ja immer mal dann doch eine Unklarheit wirklich ist, die ich nicht beabsichtigt habe. Was heißt auch ich? Dieses Jahr sind ja auch Fragen von dir und Stefan mit eingegangen. Und habe ich überhaupt schon eine Frage gestellt? Ach, heute. Und die erste, glaube ich, oder irgendwie sowas. Aber es ist dieses
Jahr. War die erste nicht von Micha?
Richtig, von Michael Günsch. Der hat ja auch eine. Also es ist diesmal wirklich eine schöne Teamarbeit, weil ich mich auch früh darum gekümmert habe, euch alle mal darauf hinzuweisen. Das,
aber
ja,
das Team ist auch kollektiv so ein bisschen angesäuert, weil du es in jedem Fall geschafft hast, die wunderschönen, schön komplizierten, elegant formulierten Fragen noch kurz vor knapp
ein bisschen einfacher zu machen.
Ein bisschen, ja, ein ganz bisschen einfacher zu machen.
Es ist halt immer, es ist wirklich so ein Drahtseilakt zwischen, wir machen es wie vor 15 Jahren, dass wirklich nur 17% am Ende alles richtig haben und auch von denen eigentlich die Hälfte nicht weiß, warum. Und man muss nur noch, ja, toll, bitte her, ich will den Gewinn klicken. Moment,
so funktioniert das nicht. Man muss dann schon noch seine gesamten Daten
hier
hergeben.
Ja, und ich schreibe die hier alle manuell in so ein Büchlein. Ja, es ist, und was dem einen zu schwer ist, dem anderen zu leicht. Jetzt gab es ja heute so eine Zählfleißaufgabe. Da sagen einige so, total easy. Und x Leute haben schon geschrieben, Gottes Willen, es bricht mir das Genick. Ja, also insofern, ich glaube, die Mischung macht's und morgen werden wir ja sehen, ob dann alle raus sind oder man nur den Podcast hören musste. So, Pioneers of Pogonia, ich war abgelenkt. Ich war jetzt besonders gespannt, weil wir haben ja damals zum Early Access Start mal einen ersten Überblickartikel gemacht, vor mittlerweile 2 Jahren, auch mit Benchmarks. Und da war ja durchaus überraschend, dass das Ding ordentlich GPU-Leistung gefressen hat und nur FSR1 bot. Da haben wir ja vor einem Jahr dann mit Dirk Ringe drüber gesprochen, der gesagt hat, ja, das ist die Engine ist eigentlich eine Mobile-Phone-Engine. Die haben sie
fürs
genommen.
Fürs iPad oder wie war das?
Bitte?
Fürs iPad 2 oder
ja,
was?
Ja, und die hat keine Motion Vectors. Wir haben die jetzt genommen, weil da können wir schön was draus machen, aber DLSS 2, FSR2, geh weg. Also da müssen wir alles neu machen, so nach dem Motto. Deswegen hat es das ja nicht und hat halt kein Upscaling. Hat ja auch einige Nutzer gefreut, dass es endlich mal wieder Benchmarks ohne Upscaling gegeben hat, sondern nur mit MSAA-Kantenglättung, die aber auf Arc nicht aktiv ist, weil geht halt nicht. Also insofern, das Spiel hat so die ein oder anderen kleinen technischen Einschränkungen und braucht halt dann doch eine ganze Menge Leistung. Denn wenn man sich das mal anguckt, jetzt bin ich natürlich wieder vom Artikel weggerannt, Wolfgang hat sich das ja in 3 Auflösungen angeguckt, Full HD war dieses Mal wieder außen vor, aber ein Ultra HD brauche ich, um mit dem Ultra Preset, maximalen Grafikdetails und vierfacher Kantenglättung, weil die braucht man dann halt, also MSAA, die braucht man dann schon, habe ich mit einer 5070 Ti 80 FPS und mit einer 5090 150. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man erwartet hätte, wenn man erstmal denkt, so, so ein kleines, ein spaßiger neuer Siedlerteil vom kleinen Team. Was braucht man da schon für? Und eine 9060 XT 16 GB hat halt 35 FPS. In UAD maximale Details, MSAA vierfach.
Ja, also das definitiv hohe Anforderungen. Sie sind auch nochmal höher geworden, als wir das vor 2 Jahren hatten. Da hatten wir das ja auch getestet, auch in Ultra HD.
Ja, aber ohne MSAA, glaube ich.
War das ohne MSAA?
Ich glaube. Ja. Weil ich dachte, das wird ja in der finalen Version, wird es ja irgendeinen aktuellen Upscaler, der auch mit Kanten glättet, geben. Deswegen hatte ich das damals, glaube ich, nicht genutzt. Ja. Auf der anderen Seite, Wolfgang sagt ab 45 FPS, ne, das ist, ja, man scrollt natürlich eine ganze Menge und dann merkt man schon, wie viel FPS man hat, aber man braucht jetzt keine 60 oder 120. Viel krasser fand ich dann seine Erkenntnis, dass man beim Scrollen mit 8 GB Karten auch in Full HD auf jeden Fall schon ins Stocken kommt in diesen Einstellungen, die er gewählt hat. Also auch da wieder, es ist ja so viel Potenzial, um noch mehr Leistung rauszukitzeln, indem man eben nicht das Ultra Preset nutzt oder sagt, na gut, dann habe ich halt keine Kantenglättung und nutze halt
Also in den Screenshots der Einstellungen, die du damals in den Artikel gepackt hast, steht MSFA auf X4, aber im Text schreibst du einfach nur die gewählten Einstellungen.
Also, ja, das war ja auch das.
Reden wir uns jetzt hier über Kopf und Kragen. Ich habe keine Ahnung, was du damals gemacht hast. Lassen wir es sein. Aber genau, also zum einen hohe Anforderungen, zum anderen fehlt schmerzlich Upsampling, es wird doch nicht kommen, wir wissen warum, die Engine gibt es nicht her. Braucht man aber in diesem Spiel 150 oder 60 FPS?
Nee. Nein, also, insofern.
Das ist auch.
Es läuft gut. Ja? Und technische Unzulänglichkeiten, also Instabilitäten oder gravierende Grafik vielleicht nicht gegeben. Eine Sache, die durchaus krass ist, ist, dass Intel Arc 1.0, also Alchemist, nicht läuft, startet einfach nicht. Die Battlemage gibt es auch eine Fehlermeldung, dass das nicht unterstützt wird. Da reden die Entwickler auch ganz offen darüber. Und das ist halt sich einfach, das hat halt keiner, ist so die Aussage.
O-Ton. Das Interessante ist aber, dass das Arc damals lief. Deshalb ist es nämlich auch im Test mit drin.
Ja, es lief damals. Ja, also aktuell auf dem System, das ist auch eine aktuellere Windows-Version, aktuelles BIOS, aktuellere Treiber. Ich hatte damals, weiß ich nicht mehr, noch kein 98X3D im System wie Wolfgang jetzt, also eine andere Plattform. Ja, läuft da halt auch wieder nicht so rund und Nvidia ist auch ein bisschen stärker als AMD und gucken dann halt auch auf Steam und sagen sich, okay, da muss es halt jetzt erstmal laufen, haben wahrscheinlich auch Metriken zu ihrer Early Access Phase auch relativ früh am Anfang schon gehabt und sich dann entscheiden können, auf was sie optimieren und das war dann halt Nvidia.
Also ich meine, wir müssen ja nicht mutmaßen, wir wissen das ja, wir haben ja...
Ja, genau, das wurde ja da, genau, also das hat
ja auch die Maßgabe.
Ja. Episode 91, wer da nochmal reinhören will.
Ob ich das jetzt gut nennen würde, ich würde halt sagen, es ist ausreichend befriedigend. Ne? Also es passt so, gut ist es nicht, aber ja, kann man so machen. Ist jetzt kein Ausschlusskriterium, das zu spielen. Man kommt auch mit den Settings, wenn man die anpasst, wahrscheinlich mit jeder halbwegs aktuellen Mittelklasse-Grafikkarte locker auf 60 FPS. Wie gesagt, man braucht sie eigentlich nicht. Wer ein High-End-System hat, muss sich sowieso keine Gedanken machen. Also es läuft so.
Ja, und eine Sache, die wir noch nicht überprüft haben, was jetzt aber noch mal in den Kommentaren kam, und in der Tat ist das bei uns jetzt auch aktuell wieder unterm Radar geflogen, dass es ja auf iGPUs nicht laufen soll, gar nicht supported wird. Das wollte ich mir noch mal angucken, die Tage, ehrlich gesagt. Weil sei es irgendwie in den Steam-Anforderungen oder dann wirklich auch mal am lebenden Objekt. Das haben wir gar nicht thematisiert im Artikel, da gibt es noch kein Update, weil ich wollte noch mal nachgucken. Also irgendwie hat jetzt wieder Nutzer berichtet, das läuft ja per se nicht auf einer iGPU. Obwohl das natürlich auch so ein Titel ist, wo man sagt, ach cool, mal eine Runde unterwegs im Zug, am Flughafen, im Hotelzimmer, auf dem Office-Notebook, was mache ich da? Oh, dann spiele ich mal das aktuelle Pioneers of Pegonia. Das wird doch laufen. Tut's wohl nicht, wollte ich mir aber nochmal ansehen. Zurück zu dir.
Ja, nee, also ich glaube, wir sind fertig mit dem Titel. Ich meine, ich habe es halt auch seit 2 Jahren jetzt nicht mehr persönlich gespielt. Oder was heißt seit 2? Ja doch, nee, wir haben ja vor dem Early Access Release schon gespielt, weil wir ja den Vorabzugang hatten. Den Vorabzugang zum Early Access. Und dementsprechend ist es jetzt halt wirklich schon über 2 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ich glaube, ich habe dann nach dem Test auch nicht mehr gespielt, weil war auch erstmal dann gut. Und dann sagt man sich halt, okay, man wartet jetzt auf die 1.0, jetzt ist sie da. Jetzt habe ich aber leider schon 2, 3 andere Spiele angesammelt im Laufe des Jahres, wo die 1.0 rauskam, die ich eigentlich spielen will. Und natürlich fehlen noch die DLCs von Kingdom Come und von Star Wars Outlaws und oh Gott, ich habe immer noch nicht Phantom Liberty gespielt, also darf sich jetzt hinten anstellen. Wir können dann vielleicht in nochmal 2 Jahren drüber sprechen, wie es mir gefallen hat.
Ja, ich zitiere an dieser Stelle einfach nochmal Wolfgang. Wir haben jetzt also einen neuen Meinung des Autor-Kasten, den man einbinden kann, wenn wir sagen, okay, vielleicht interessiert die Meinung des Autors jetzt nicht immer und jeden, aber in dem Fall hat es dann ganz gut gepasst. Und Wolfgang hat das Spiel auch schon länger im Early Access besessen, hat es aber noch nicht gespielt, weil er in die schon die Erfahrung gesammelt hat, dass er dann Early Access anfängt, das so verbuggt ist, dann legt das weg und wenn es dann final ist, hat er das auch so schlecht in Erinnerung, dass er sich da gar nicht mehr rantraut. Er hat sich jetzt in Vorbereitung auf den Test wir hatten jetzt ja den Zugang auf die 1.0-Version, die dann am 11. Dezember erscheint, hat die letzten Tage wirklich eine ganze Menge Zeit in dem Spiel verbracht und sagt, als großer Fan von Dissidia 2 ist Pioneers of Pegonia spielerisch ein kleiner Traum geworden. Natürlich hat der Titel seine Ecken und Kanten, das Gesamtpaket macht aber verdammt viel Spaß und lässt die vielen Spielstunden eher wie einige Minuten wirken. Und ich habe jetzt nicht mit der Final, aber mit dem aktuellen Early Access Stand diesen Spätsommer auch eine ganze Menge Zeit verbracht. Und erstens war der Fortschritt gegenüber der Version, die ich ja damals auch mit dir gespielt habe, Ende 2023 wirklich frappierend. Und ja, es macht Spaß. Also ich bin dann auch keiner, der sich da irgendwie stressen lässt von irgendeiner Kampagne, sondern ich bin da wirklich, ich will da einfach was bauen und
gucken. Aber die Kampagne ist ja das Feature der Einzelnen.
Ja, das ist natürlich jetzt neu, aber das hatte ich jetzt ja auch noch nicht zur Verfügung. Die habe ich ja noch nicht gespielt. Also ja, ich glaube.
Vielleicht was für zwischen die Jahre im Hause.
Wir haben den Titel ja begleitet, einfach weil es mal wieder was anderes war und damals auch die Siedler ja sowas von am Ende gewesen ist. Und haben wir, glaube ich, immer mal überlegt, ob man da vielleicht also wir haben das ja nie abgesprochen, ne, ob man das dem Thema zu viel Raum widmet, aber auch das Feedback jetzt gestern der Community auf einen Test einer Version 1.0 von einem Titel, den ja eigentlich schon alle seit 2 Jahren im Early Access besitzen, gespielt haben, weiß der Geier was, ist halt schon, hat mich überrascht. Also es
ging schon also das war bei uns ja tatsächlich immer so eine Debatte. Wir sind uns absolut bewusst in der Redaktion, dass wir diesem Spiel angesichts der Größe dieses Spiels enorm große Aufmerksamkeit geschenkt haben, dass wir da wir haben da so überschwänglich berichtet, teilweise ja sogar einzelne Updates mitgenommen, was wir bei sonst, also eigentlich nirgendwo machen. Also wir haben dem Spiel im Grunde genommen die Aufmerksamkeit gewidmet, die wir einem GTA 6 widmen würden, wenn es dann irgendwann mal rauskommt. Wo man natürlich dann sich auch fragen muss, okay, ist das fair? Aber zum anderen haben wir sowieso immer die Maßgabe, dass die freien Redakteure halt über das berichten, wo sie halt Lust haben und dass es sie interessiert, wo sie berichten möchten.
Ja, eine Ahnung könnte auch nicht schaden. Insofern, wenn man einmal im Thema drin ist,
wenn das dann
ist
man halt
einmal im Thema drin, ja.
Genau, wenn das dann halt in ein Genre reinfällt, dass die Leute auch selber spielen, und dann ist es halt einfach, hier, was deutsche Core-Gamer angeht, gibt es ja kein anderes Genre als Strategie. Und dann, also was da relevanter wäre, alteingesessen, traditioneller und dann halt ein Siedler.
Ja,
also,
und da sagst du aber noch einen wichtigen Punkt, es hat ja auch funktioniert. Also Fortnite, da kommen wir über das größte Konzert mit Snoop Dogg und sonst was alles, was vielleicht auf Social Media in gewissen Kreisen abgeht wie Sau, aber das ist dann bei uns passiert das halt keinen Toten.
Ich hatte gestern schon wieder, als du die Lara Craft.
Oh Gott, das Bild, ja, aber das ist ja peinlich. Also da bin ich ja auch Pionier, ne? Ja.
Alle Crafts wurden erfolgreich zu Crofts umgeändert, bevor das Ganze online ging. Aber was ich eigentlich ansprechen wollte, ich hatte da gelesen in diesem X-Embed, den du da reingetan hast.
Ja.
Was steht da drin? Warte, ich kann jetzt wieder gar nicht sehen, weil ich jetzt hier wieder am Firefox bin und das wird einfach. Moment.
Ich kann es dir auch erzählen sonst.
It's just relieved in our The Game Awards vote in Fortnite Map Portal. Bitte was?
Ja.
Okay, gut. Zurück zu Pagonia.
Der erste Hinweis darauf, dass zu den Game Awards morgen was zu, das Thema können wir hier gleich auch noch ansprechen, ja, der Zukunft des Tomb Raider Franchise revealed wird, den gab es halt in Fortnite. Pioneers of Pagonia, durchaus ein Blick wert und läuft nicht auf jeder Kartoffel, auf IGBU Kartoffeln werde ich selber nochmal nachschauen, aber läuft schon okay und ihr kennt das ja. Wolfgang zeigt ja immer, was man braucht, um es maxed out zu fahren. Darunter ist in der Regel noch eine ganze Menge Luft. Und Prozessor braucht er auf jeden Fall keinen besonders starken, weil auch mit seinen 1500 Pagonian, die er auf seiner Map schon hatte, war sein Fazit in einem ausgeglichenen System. Also nicht, wenn man eine 5090 mit einem Core i3 10300 kreuzt, dann hat man wahrscheinlich ein FPS-Thema CPU-seitig. Aber ansonsten ist das jetzt kein so ein Ding, wie man es zuletzt bis Anno 117 von der Anno-Reihe kannte. Das ist da nicht der Fall.
Ja, eine iPad-Engine, so.
Ich google mal bei uns nach Helldivers.
Ja, also wir haben ja bei uns im Forum, nicht nur bei uns im Forum, sondern generell in der PC-Gaming-Community, was die wirklich eingesessenen PC-Spieler angeht, ist man sich ja immer sehr schnell einig, dass alles, was an Spielen auf den Markt kommt, unoptimierter Rotz ist. Also pauschal. Insbesondere dann, wenn sie richtig, richtig hübsch sind, aber entsprechend viel Leistung brauchen, sind sie ja unoptimierter Rotz. Nee, also das ist ja, das Thema verfolgt uns alle. Es gehört zum guten Ton, dass man nach mehr Optimierung fragt und früher war das alles besser und DLSS ist sowieso schuld. Aber was jetzt eine Neuheit war, die ich so noch nicht gesehen habe, ich möchte fast sagen, hunderte User haben letzte Woche die Fackeln in die Hand genommen und die Mistgabeln und im Forum einen Aufstand angezettelt für weniger Optimierung in Spielen.
Das war deine Quelle. Ja, das war für dich das
Fazit. Was ist passiert?
Genau. Helldivers 2, dieser Wahnsinns-Sony-Überraschungshit, hat...
Ich würde es Arrowhead zusprechen und nicht Sony,
ja,
aber ja, Sony ist der Publisher.
Von Arrowhead, genau, von den Arrowhead Game Studios. Der ließ sich bisher wunderbar runterladen und dann auch wunderbar installieren, wenn man 154 GB freien Massenspeicherplatz sein eigen
auf dem PC, auf der PlayStation 5 sind es nur 40 GB.
Ja, auf dem PC, 154 GB. Und dann gab es die letzte Woche, am 3.12., ein Update, was die Entwickler auch auf Steam ein bisschen weiter ausgeführt haben, was diese 154 GB Installationsgröße auf 23 GB hat schrumpfen lassen.
Also es ist noch kein offizielles Update, es ist jetzt der Beta-Port, man kann das austesten, es ist quasi Opt-in.
Genau, man kann sich entscheiden, den so zu nutzen oder nicht, weil er hat nämlich einen Nachteil, der damit zusammenhängt, warum das Spiel jetzt so klein geworden ist. Nämlich, die Entwickler haben erklärt, dass sie in der bisherigen Version des Spieles für HDDs optimiert haben und zugesehen haben, damit HDDs, ihr erinnert euch vielleicht, das sind die rotierenden Magnetscheiben, wo die Daten kreisförmig, konzentrisch draufgeschrieben werden und so eine Schreibleseköpfe müssen dann immer an die richtige Stelle fahren. Und auch noch warten, dass die Magnetscheibe wieder vorbeikommt mit der richtigen
Stelle. Das ist weniger das Problem, ne? Die dreht sich ja halt doch relativ schnell, aber...
Der Kopf muss halt vor und zurück und so weiter. Also so. Und deswegen haben sich die Entwickler in der Vergangenheit, um den HDD-Nutzern das Leben nicht so schwer zu machen, dafür entschieden, ganz viele Daten öfter auf die Platte zu schreiben. Wobei ich mich da auch schon gefragt habe, auf 30 Terabyte HDDs liegen die doch am Ende auch wieder nur direkt an einem Ort zusammen oder so. Aber gut, das kommt dann immer auch auf die Fragmentierung drauf an und wo gerade Platz war, das ist die lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben das jetzt aus dieser Beta-Version, die irgendwann dann zur Standardversion wird, aber dann kann man immer noch die alte Version wiederum dann optional nutzen, wenn man eine HDD hat. Haben Sie das nicht gesagt?
Eine Zeit lang.
Okay, also auf jeden Fall wollen, haben sie also diese Datenredundanz rausgestrichen und deswegen muss gerade nochmal gucken, 129 Gigabyte an Installationsgröße eingespart. Und ich habe auch so ein bisschen, zumindest die Fackel schon mal angeguckt, an dem Punkt, wo sie gesagt haben, naja, anders als wir gedacht haben, so war doch, glaube ich, der O-Ton, ich gucke nochmal nach, ich möchte denen ja hier nichts Böses in die Schuhe schieben, hat sich...
Also sie haben erwartet, weil das... Weil das ist jetzt... Ich gehe jetzt gleich so ein bisschen darauf ein, aber das ist durchaus nichts Unübliches in der Branche, das so zu machen, wie sie es gemacht haben. Warum? Weil man erwarten kann, dass die Ladezeiten, wenn man nicht für HDDs optimiert, auf HDDs um den Faktor 5 bis 10 ansteigen können. Und das haben sie halt eben erstmal, ne, good measure haben sie das so erwartet, haben gesagt, okay, können wir so nicht machen. Dann haben sie es ausprobiert und haben sie festgestellt, naja, es sind doch nur ein paar Sekunden. Mhm. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja, ihr seid alle unfähig. Komm, schmeißt euren Job hin, ich kann das besser. So einfach ist es aber natürlich nicht.
Ja.
Und weil es ja wieder so eine interessante Geschichte ist, was das Forum bewegt hat, offensichtlich, was aber auch, das sind ja immer so Ereignisse, die plötzlich Aufmerksamkeit generieren und Licht auf etwas werfen, was eigentlich allgegenwärtig ist. Das ist ja immer interessant. Und dann ist es auch noch eine Geschichte, wo man wieder aus der Sichtweise der Informatik schön draufschauen kann. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Sachen notiert.
Du darfst noch einmal Luft holen, weil ich wollte noch eine Zahl, hatten wir, glaube ich, noch nicht genannt. Ja, sie sagen, 11% der Helldivers 2 Nutzer nutzen laut ihren Daten aktuell noch eine HDD.
Also das auf dem PC sonst.
Auf dem PC, genau. Also das war vielleicht auch nochmal so ein bisschen etwas, was dann die Gemengelage etwas würzig gestaltet hat. Das natürlich bei uns in der Community startet fast keiner mehr Spiele von der HDD. Also 99,9% SSD-Nutzer gesagt haben, warum wird für 89% eurer SSD-Nutzer nicht optimiert? Wobei... ist ja auch erstmal eigentlich nicht richtig, weil das lädt ja auf denen dann nicht langsamer dadurch, was sie gemacht haben. Ich brauche halt nur sacke viel Speicherplatz. Okay, und das ist natürlich.
Und da bist du jetzt schon angekommen bei dem Thema, genau. Also es ist eigentlich wieder, und wir hatten das ja, ich glaube, ich hatte es in der, Also auf jeden Fall habe ich es in der Bumpmapping-Episode erwähnt, aber bestimmt auch nochmal hinterher. Das ist wieder so ein klassisches Dilemma zwischen Laufzeit und Speicherkomplexität. Mhm. Man hat, wenn man in der Informatik ein Programm optimieren will, so und so viele Möglichkeiten, das so zu machen, dass es, ne, allgemeingültig optimiert ist, aber irgendwann kommt man bei einem Scheideweg an und muss sich entscheiden, so optimiere ich jetzt darauf hin, dass das Programm schneller läuft, dass es weniger Leistung braucht, ne, also optimiere ich für die Laufzeitkomplexität oder optimiere ich für die Speicherkomplexität, sagt also, ich brauche weniger Speicherplatz, sei es jetzt Massenspeicher oder halt eben Memory, aber es geht nicht immer beides. Also man muss dann teilweise in eine Ecke abdriften und dann ist es nicht nur so, dass man nur noch in eine Richtung optimieren kann, sondern auch, dass das der andere Aspekt halt eben potenziell schlechter wird. Und wenn wir Dateien speichern sowieso, dann haben wir immer diese Abwägung, denn je mehr man diese Dateien komprimiert, desto länger braucht man sie wieder zu entpacken. Das heißt, immer wenn man Dateien komprimiert, hat man genau so eine Abwägung. Und genau das ist auch das, was hier im Endeffekt stattfindet. Man könnte die Dateien alle komprimiert, also alle, ne, nur so häufig, nur so viele Bits verbrauchen, wie man das aus informationstheoretischer Sicht bräuchte, um ja, alle Assets des Spiels irgendwie zu gewährleisten, könnte man sie auf die HDD packen. So, was muss die HDD dann natürlich machen? Jede Daten sind nur einmal da. Sie hat also nur eine Stelle, wo sie lesen kann. Mhm. Das funktioniert so lange ganz angenehm, wie es ein kleines Spiel ist mit absolut linearen Leveln, die alle nacheinander geladen werden können. Man geht dann in eine Tür, dann kommt kurz Black Screen und dann beginnt das nächste Level. Mhm. Jetzt ist Helldivers 2 aber leider, wenn man so möchte, Chaos ein Open-World-Spiel. Ja. Also was heißt Open World, aber es gibt halt, ne, offene Areale so. Und bei Open World Spielen ist dieses System mit Festplatten völlig aus dem Ruder gelaufen, es funktioniert einfach nicht. Wenn ich eine riesige offene Welt habe, dann habe ich da redundante Objekte automatisch und das hat nichts damit zu tun, dass man, also in der Spielwelt erstmal, und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, die Entwickler sind faul, warum verwenden die ihre Assets mehrfach, sondern nein, das ist effizient, man will die Assets ja mehrfach verwenden, damit man sie eben nicht alle x-mal speichern muss. So. Und das funktioniert gut, solange der gleiche Kieselstein neben dem anderen Kieselstein, gut, der Kieselstein wird wahrscheinlich niemand animieren, solange in einem Open-World-Spiel in meiner großen Stadt der gleiche Briefkasten bei drei Häusern nebeneinander verwendet wird. Ja. Wenn dieser Briefkasten aber auch 5 Blöcke weiter verwendet wird, dann kann ich nicht sagen, so, jetzt lad mal bitte dieses, lad mal hier eben diesen Bezirk, lad mal diesen Chunk meiner Map und dann gehe aber mal noch eben 5 Blöcke woanders hin, lad den Briefkasten und komm schnell wieder zurück. Das kriegt die HDD nicht hin. Also muss man den Briefkasten für jeden Stadtteil einzeln vorhalten.
Ja.
Und warum komme ich jetzt zu einer Stadt mit Briefkästen? Weil ein prägnantes Beispiel für diese Geschichte bisher Spider-Man auf der PlayStation 4 war, weil Mark, oh Gott, Cerny, also Sonys PlayStation-Hardware-Typ,
Gott,
der hatte das, dieses Vorgehen zur PlayStation 4 damals schon erläutert, die ja noch eine HDD hatte.
Warst du doch schon da?
Ja, tatsächlich. Auch da war es dann so, dass Assets von Spider-Man mehrfach gespeichert wurden und er hatte sogar eine Zahl genannt. Teilweise waren es über 400 Duplikate,
ja, krass,
die auf der HDD abgelegt wurden.
Und auch auf der SSD. Aber ja.
Ja, gut, es war ein PlayStation 4-Spiel, ja, ja. Also ja. So, die hat keine SSD. Aber
ja, aber es kam ja dann auf PC.
Ja, ah. Aber einfach weil, ne, jeder Block, jeder Chunk dieser Stadt braucht sein eigenes, seinen eigenen Briefkasten, ja, seine eigene Bank, seine eigene Telefonzelle, seinen eigenen Hydranten, was weiß ich. Es sind alles die gleichen Hydranten. Na, aber es ist halt eben nicht dieselbe Instanz auf der SSD. Mhm. Oder auf der HDD. So. Und das geht tatsächlich nicht anders, wenn man gewährleisten möchte, dass das Streaming in dieser Spielwelt funktioniert. Mhm. Auf einer HDD.
Also Streaming heißt ja das in Echtzeit Nachladen von,
genau,
Assets, die der Rechner braucht.
Im Fall von Helldivers haben wir jetzt natürlich keine Stadt, aber wir haben ja zum Beispiel diese Planeten. Ne? Also man kann ja verschiedenste Planeten besuchen. Und dann ist es halt eben so, das mag sich jetzt total bescheuert anhören, aber ja, auf jedem Planeten, auf dem ein bestimmter Gegnertyp vorkommen kann, ist dieser Gegnertyp dann halt eben im Paket, im Datenpaket für diesen Planeten noch einmal gespeichert, weil man der HDD nicht zumuten kann, dass die Planet A lädt und dann aber mal zu Planet X springt, um das Monster zu laden und dann bei Planet A weitermachen zu können. Ja, und auf Reddit haben teilweise Leute ein bisschen Data Mining betrieben in den Spieldaten. Ja, 2 GB gehen dafür drauf, um eine Felskonstellation 22 mal vorzuhalten. Ja, weil wenn diese Felskonstellation halt auf allen Planeten vorkommt, dann muss man sie halt eben für alle Planeten vorhalten. Ja, mit dem HDD-Ansatz.
Beziehungsweise muss man eben nicht, wie jetzt die Entwickler festgestellt haben, in dem Fall.
Ja, da gehe ich jetzt. Machen wir das direkt, genau. Also bei Helldivers ist jetzt aber der Sonderfall, dass diese Welten ja nicht geskriptet geladen werden, beziehungsweise eben doch, aber halt eben prozedural generiert. Ne? Also das Skript setzt diese Welt ja eben erst beim Landen der Helldivers zusammen.
Ja.
Und das hat ja eh so eine cinematische Sequenz. Das heißt, was da passiert im Hintergrund, das tangiert den Spieler erstmal nicht. Er schaut sich das Video an und ist das eh gewohnt, dass da was geladen wird. Also wenn die HDD da jetzt ein bisschen länger braucht während der Sequenz, dann who cares. Und während das Spiel selber läuft, das Streaming, das ist gar nicht mehr so schlimm dann, weil die geladenen Sachen dann idealerweise eh RAM in RAM und V-RAM liegen und was hinterhergeladen wird, das ist jetzt nicht so viel. Wer Helldivers kennt, wird doch wissen, das ist jetzt technisch kein AAA-Prestige-Projekt des Jahres 2025 oder 2024. Ja. Ne? Also das Spiel hat ja eine durchaus längere Entwicklerhistorie, es kommt von einem kleineren Entwickler, es war ja ein Überraschungshit. Das ist jetzt technisch kein Vorhänger, Aushängeschild. Mhm. So viel ist da also jetzt auch nicht zu laden. Und dann war es dieser Sonderfall, prozedural generiert. Man hat eh diese Ladesequenz am Anfang. Danach sind die Assets nicht so super hochauflösend, dass sie es mal getestet haben in einem internen Bild. Und festgestellt haben, ja nee, es braucht gar nicht Faktor 5, Faktor 6. Es sind halt ab und zu mal ein paar Sekunden länger. Aber das ist verkraftbar. Wobei sie auch sagen, das ist bisher ihr Testbild. Also sie sind dabei, das zu testen. Sie müssen das noch verifizieren, alle Eventualitäten abdecken. Man muss dann natürlich auch hingehen, sich erstmal PCs mit HDDs besorgen, mit verschiedenen HDDs, alle möglichen Sachen ausprobieren, testen. Es ist tatsächlich dann in dem Fall dann ja die doppelte Arbeit, um das Spiel zu testen, weil sie 2 Builds haben.
Es geht ja auch gar nicht darum, nur dass man das, also man muss, letztendlich muss man ja immer auch die Gruppe der Helldivers, die dann online zusammen den Planeten betreten, im Blick haben, weil da warten dann am Ende ja 89% der SSD-Besitzer auf die 11% der HDD-Besitzer.
Genau.
Das ist ja natürlich auch noch so eine weitere Komponente. Es geht ja gar nicht darum, dass ein Level langsamer lädt und man vielleicht auch sagt so, ja okay, ich habe halt eine HDD, ich weiß das. Ich will oder kann kein Geld für eine SSD ausgeben. Aber so. Ja, deswegen haben sie sich da wahrscheinlich auch am Anfang erstmal gesagt, oh Gott, nee, was wird das, wir machen es mal lieber für HDDs optimal.
Ja. Ja, also ich meine, ich habe es ja schon erwähnt, das ist ein kleines Studio ursprünglich. Ja. Die sind von ihrem eigenen Erfolg quasi überwältigt, umgeworfen, wenn man so möchte. Das war ja auch am Anfang erstmal, man hat denen ja wirklich angesehen, wie sie es wirklich lange gebraucht haben, auch mit ihrem Updates und ihrem Balancing langsam darauf klarzukommen, dass sie eine riesige Masse an Spielern haben und sie dann nicht mehr Partikularinteressen der eingeschworensten Spieler nur befrieden können, auf Kosten aller anderen. Also das war ein Prozess für die, dass sie da up to date kamen, was die Standards im AAA-Segment angeht. Und dann ist es ein Live-Service-Spiel, das heißt, die müssen permanent Inhalte nachschaufeln. Die haben nicht mal eben Leerlauf und ein paar Mitarbeiter, die sie abstellen können, um denen zu sagen, hey, macht mal einfach einen parallelen Bild des Spiels, komplett von Grund auf, denn das ist ein fundamentales Kriterium, wie die Engine funktioniert. Also es ist erstmal überhaupt die Frage, was kann die Engine? Und das unterstützt die so verschiedene Builds? Kann man der eine Fallunterscheidung geben? Wie soll sie das Ganze laden? Im Fall von Helder war es nein. Das hatten sie kommuniziert. Sie brauchen einen komplett neuen Build ihres Spiels. Das ist im Grunde genommen, wenn man so möchte, ein Remake. Also zumindest aus Engine-Perspektive, aus der IO-Perspektive der Engine. Dann kam die Frage auf, warum dauert das so lange, das zu machen? So, das wäre damit ein Stück weit beantwortet. Dann ist die Frage, ja okay, warum aktiviert man noch für 10, 11%? Zum einen, du hast es schon angesprochen, es kann ja sein, dass die in der Lobby sind, mit denen sie eine SSD haben.
Ja, du optimierst für die mit.
Selbst wenn das dann aber nicht der Fall ist, sind diese 10-11% wahrscheinlich auch am ehesten die, die eh schon lahme PCs haben, die überhaupt nicht wissen, was abgeht, die auch überfordert wären, wenn sie da im Einstellungsmenü den richtigen Bild wählen müssen oder bei der Installation auf Steam. So, jetzt ist ja Helder was ein Spiel, das glaube ich nicht physisch vertrieben wird, aber willst du das dann machen? Mhm. Hast du dann eine PC, hast du dann eine CD-Box im Store stehen mit für HDD, für SSD? Was machst du auf Steam? Hast du dann zwei Spiele, musst du das anklicken und dann ist wieder die Frage, kann die Engine das überhaupt? Wie gesagt, nee, sie kann es nicht. Das heißt, in dem Fall hätten sie tatsächlich zwei Builds, zwei Spiele supporten müssen, immer testen müssen, balancen, ja? Also
na gut, jeder da Patch versteht muss man ja dann getestet. Schon, warum der Entwickler dann durchaus auch sagt, ich optimiere jetzt für die HDD-Nutzer Alle. Mit und damit auch für die SSD-Nutzer.
Ja,
und
also ich optimiere
die Laufzeit für alle. Das Problem lagere ich dann halt an den Kunden aus. Ja, weil ich das kann ich
dann. Es ist ja keine Berufsfähigkeit. Man hat sich halt dazu entschieden, es ist wichtiger, dass das Spiel auf allen Plattformen ordentlich läuft, als dass es kleiner ist. Mhm. So, das ist Das ist Performance-Optimierung, das die Entwickler da betrieben haben. Und das ist eine absolut übliche Performance-Optimierung. Es sei denn, man geht gezielt hin und sagt, unser Spiel existiert nur für SSDs. Mhm. Das haben wir ja heutzutage inzwischen bei den AAA-Produktionen häufig. Was heißt häufig, aber es kommt, dass man auf die Systemanforderungen schaut und dann steht da SSD required. Mhm. Das wäre dann das Indiz, aha, es gibt hier keine duplizierten Daten mehr auf der Festplatte, im Inhaltsverzeichnis, im Verzeichnis des Spiels, im Dateiverzeichnis. Und deswegen wird davon abgeraten, das auf einer HDD zu verwenden. Es ist nur für SSDs gemacht. Mhm. Bei Helldivers war aber von vornherein auch noch eine HDD in den Systemanforderungen mit dabei, beziehungsweise es wurde halt nicht ausgeschlossen. Ja. Also können sie auch nicht einfach hingehen und sagen, ja, wir werfen diese 11% jetzt hier über die dürfen einmal über Bord gehen.
Naja, und am Ende gibt's überall die Beiträge, dass die SSD-Nutzer sagen, was macht eigentlich mein Rechner hier außer warten, ne? Ich habe mir das alles angeguckt, die CPU macht nichts. Die Grafikkarte macht nichts, die Festplatte macht nichts, das Netzwerk macht nichts und ich hänge immer ewig in der Lobby rum. was ist da eigentlich los? Und dann sagt man, ja, das liegt an den HDD-Nutzern, die wir leider Gottes haben, wo es alles länger dauert. Gut, insofern kann man eigentlich in dem Fall nur vorwerfen, dass man vielleicht auch am Anfang, was heißt testen? Nee, man konnte es ja erst testen, als man es anders umgesetzt hat, ne? Dass es am Ende doch nicht so schlimm ist für die HDD-Nutzer.
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt hätten sie halt wissen sollen, also sie hätten mal überlegen sollen. Sie haben ja durchaus gesagt, sie haben sich das überlegt. Sie haben mal gerechnet, konservativ, mit Faktor 5 bis 10. War es jetzt halt nicht ansatzweise, es war halt ein Glücksfall, haben sie dann ja auch beschrieben, weil ihr Spiel halt so ja besonders ist, was diese Open World angeht. Aber bei einem klassischen Ubisoft-Open-World-Spiel beispielsweise könnte man solche Optimierungen nicht machen. Mhm. Deswegen gehen die ja auch teilweise hin und sagen dann schon SSD required.
Ja. Du hast ja als weiteres Beispiel noch das von Sony angesprochene Spider-Man für die PlayStation 4 genannt. Sind dir noch weitere Beispiele über den Weg gelaufen?
Das ist nichts Besonderes. Ja, ja. Also das ist,
nee, aber wo es halt wirklich auch öffentlich mal vielleicht auch quantifiziert, dass man sagt, ja, so 100 Gigabyte oder 50 oder 40 ist halt redundante HDD-Masse.
Also bei Spider-Man hatten sie, glaube ich, 20% oder 22%, die sie da redundant hatten. Bei Helldivers war es jetzt halt extrem mit
85%.
85%, aber wie gesagt, das ist auch kein AAA-Studio gewesen. Und wenn man sich die Entwicklungsgeschichte anschaut des Spiels, dann waren sie damit, wie gesagt, lange Zeit eh überfordert, was da passiert. Also war es absolut verständlich, dass sie erstmal auf die Performance optimiert haben, denn die war ja wirklich nicht gut, als es rauskam. Nee. Also gerade die CPU, das war ja Katastrophe. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel inzwischen vernünftiges Upsampling hat. Denn ich glaube, das war auch wieder so ein Thema, dass die Engine keine Motion Vectors, und also ist halt auch eine altbackene Engine, dann hast du halt auch schon wieder ein Problem frei Haus, also Problem wenn das nicht Stand der Technik ist. Ich hatte es gefunden für diverse Final Fantasies noch auf dem PC, aber im Grunde genommen kann man das bei jedem Open-World-Spiel annehmen auf dem PC, das HDDs unterstützt.
Ja. Ansonsten einfach mal eine HDD nutzen, den ganzen Krempel installieren und gucken, ob es läuft. Wenn es ganz gut läuft, was Ladezeiten anbelangt, hat es wahrscheinlich Optimierungen erhalten. Ja.
Ja.
Ja, trotzdem, also ja, die Fackeln und die Mistgabeln und so weiter, da ist eigentlich auch wieder ein schönes, auch gerade jetzt, wenn man nochmal deine Ausführungen gelauscht hat, vielen Dank dafür, ein schönes Beispiel, ne? Der Grund ist nicht immer nur, dass einem jemand was Schlechtes wollte oder der doof war oder ist.
Nee, also sie hatten auch einfach andere Prioritäten und die haben sie auch absolut richtig gesetzt, würde ich sagen. Klar, es ist blöd, wenn das Spiel so fett ist und ja, hier war es ein extremes Beispiel, aber sie hatten halt diese alte Engine. Ja. Auf der PlayStation 5 wiederum, da kann man ja dann ganz gezielt auf die Hardware, auf die Plattform optimieren, da war das von vornherein raus. Ja. Das heißt, das zum Beispiel, das ist ja das Beispiel. Sie haben bisher eine Konsolenversion und eine PC-Version. Hätten sie jetzt noch eine zweite PC-Version gehalten, die hätte genau den gleichen Stellenwert. Das wäre nicht mal so eben irgendwie eine andere Version der PC-Version. Nee, das wäre eine komplett neue Version gewesen, die sie hätten testen und entwickeln müssen und maintainen müssen. Ach je, und wie distributest du das? Ich habe es eben schon angesprochen, aber dann geht es ja jetzt runter auf eine Größe 23 GB, die noch kleiner ist als die PS5-Version sogar.
Ja gut, da haben sie ja auch noch über die Kompression. Das verwechsel ich gerade, genau. Das war ein anderes Beispiel, was ich noch gefunden hatte. Aber da haben sie nichts zu gesagt, warum das noch kleiner ist.
Ich habe es jetzt, also in diesem Artikel habe ich da jetzt nichts drüber gelesen, aber das wird wahrscheinlich, das ist ja der Installationssatz und nicht nur der Runterladsatz. Aber aktuell, wie gesagt, es ist Beta auf Steam und sie testen das, haben sie gesagt. Sie haben gesagt, es kann immer noch sein, dass da irgendwelche unvorhergesehenen Komplikationen kommen. Deswegen ist es aktuell Opt-in. Es wird wahrscheinlich dann so sein, wenn diese Komplikationen kommen, dann erst dann, wenn sie das ausrollen, sodass es quasi Opt-out wird. Weil dann werden die HDD-Nutzer darauf umziehen. Wahrscheinlich sind die HDD-Nutzer nicht gerade die da jetzt versiert sind, den Updates folgen und in den Beta-Branch wechseln. Und dann, wenn sie dann rausgefunden haben, nee, es beschwert sich niemand paar Monate lang, dann wollen sie diesen Branch einstellen, sodass sie dann halt wirklich 3-4 Monate vielleicht, maximal ein halbes Jahr diese zwei Versionen maintainen müssen, dass sie das dann auch wieder los sind, denn beides langfristig, das ist Schwachsinn, haben sie selber gesagt.
Ja, und wird ja mit der Zeit immer schwachsinniger, weil jedes Spiel ist irgendwann mal an seinem Ende anbelangt und auch so ein absoluter Hit wie Helldivers.
Ja, es ist, also wie gesagt, es ist Live-Service, also klar, hast du nicht mehr die Spielerzahlen, ja, die du in den ersten Monaten hattest, aber
die Spieler damit machen. Okay, nee, fand ich super spannend, Fabian. Man merkt so, auch da wieder, dass du doch auch was nebenher noch gelernt hast.
Ich habe noch einen Schmank her.
Ach, jetzt bitte.
Ja,
wir machen die 3 Stunden heute voll, erzähl mal.
Jetzt kann man sich grundsätzlich erstmal die Frage stellen, warum sind denn dann Spiele noch so groß? Wenn sie denn eben nicht diese HDD-Optimierung mit sich rumschleppen. Ja. Wir haben ja trotzdem noch Spiele, die über 100 GB groß sind.
Weil die Entwickler doof sind und mir nur was Schlechtes wollen.
Immer. Ja. Aber was mir zum Beispiel eingefallen ist, ist Horizon Forbidden West.
Ja.
Das ist sehr fett. Das weiß ich noch. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie fett, deswegen öffne ich jetzt hier nebenher Steam und suche mal nach Horizon. Moment, wir sind wieder maximal professionell hier unterwegs.
Ja, ich erwarte auch jeden Moment, dass der Stream abbricht.
So, hier, 130 GB.
Ach, das geht doch noch.
Ja gut, das stimmt wohl. Im Vergleich zu Helder war es ja, ne? Wobei, jetzt ist bald nicht mehr so. Warum ist das Spiel so groß, 130 GB? Das ist ja im Endeffekt auch nur der PlayStation 5 Port und ja, die Texturen sind schon neat, aber es ist jetzt auch nicht das krasseste und ne und so weiter und so fort. Wie groß ist denn eigentlich das erste Horizon? Also warum sind solche Spiele so riesig groß? Und jetzt kann man natürlich zum einen sagen, ja, viele Polygone und hochauflösende Texturen, aber was der Grund ist bei diesen beiden Spielen, warum die so groß sind, die haben kein Raytracing.
Und das viel ist ja gutes Licht.
Ja, genau. Ja. Denn wenn man gutes Licht gewährleisten möchte, ohne Raytracing, dann muss man das ja baken, heißt das. Also ja,
ablegen.
Backen. Man muss wie eine Bump-Map nur für die Belichtung eine Light-Map hinterlegen. Ja. Und wenn man dann ein Open-World-Spiel hat, dann ist diese Light-Map sehr groß. Und wenn man dann ein dynamisches Wettersystem hat und auch noch Tageszeiten eventuell oder sogar Jahreszeiten, dann hat man immer mehr Kombinationen, die abgedeckt werden müssen. Und um das mal zu veranschaulichen, wir haben Also Horizon ist halt ein Spiel ohne Raytracing, deswegen so. Aber wir haben ein Spiel mit Raytracing, das vergleichbar ist vielleicht vom Open-World-Aufbau her. Ich möchte nicht sagen, dass es qualitativ vergleichbar ist, aber wir haben Assassin's Creed Shadows. Das ist ja technisch wirklich ein Vorzeigetitel für Open-Worlds. Inhaltlich, wie gesagt, nicht. Distanziere ich mich von, möchte ich nichts mit zu tun haben. Aber das Spiel belegt auch 115 GB. Wie sähe es denn aus, wenn wir in diesem Spiel kein Raytracing hätten für das dynamische Wetter-, Tageszeiten-, Jahreszeiten-System? Da hat sich, haben sich die Entwickler mal zu geäußert in einem Dev-Blog. Es wären tatsächlich nicht 115 GB, sondern zwei. Ja, wie geht's jetzt weiter, Jan? Was denkst du?
285.
Über 2 Terabyte.
Was?
Ja. Es wären über 2 Terabyte.
Ich glaube, die sind dumm und wollen uns nur das Schlechteste.
Nee, also wenn du so eine große offene Welt hast und du musst das ja multiplizieren, weißt du? Du hast Wetter mal Tageszeit mal Jahreszeit. Ja. Und wenn du das auf der Qualität geben möchtest, wie sie es in Echtzeit mit Raytracing, also zur Laufzeit halt eben berechnen. Ja. Ne? Also Laufzeitkomplexität geht hoch, aber in dem Fall geht dann die Speicherkomplexität ist massiv runter. Statt über 2 Terabyte haben wir 115 Gigabyte.
Und wer da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen will, der kann ja noch mal in CB-Funk 125 aus diesem Juli reinhören. Da hattest du sehr viel über AMDs Bäume, Bump Mapping, Fake Game Graphics und so weiter. Und aber auch den Aspekt Laufzeit, Komplexität
war das zu Speicherplatz. Ich bin schon wieder so lost. Ne?
Du bist lost?
Welche Episode war das? AMDs Bäume. Aber das ist, also die Bump Mapping Episode war eine andere, die war noch früher.
Ja, gut.
Ich weiß dann es nicht. Lass mal die Bump Mapping Episode oben auf CB in der Leiste da anpinnen, neben den Sonntagsfragen.
Ja. Da kommen wir auch gleich hin, müssen aber noch auf dem Weg dahin noch kurz das Thema Crucial ansprechen. Jetzt bin ich da gerade schon wieder auf der Suche nach dieser Podcast-Folge weggehüpft, hüpfe aber nochmal hin. Das war letzte Woche die Meldung der Woche. Knapp 700 Kommentare. Denn was hat Micron auch am 3.12.? Am 3.12. ist viel passiert letzte Woche. Bekannt gegeben, Micron ist ja der Mutterkonzern. Das KI-getriebene Wachstum in Rechenzentren hat zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Speicherlösungen geführt. Wir haben ja schon über steigende RAM-Preise gesprochen und SSD-Preise und so weiter und so fort. Micron hat daher die schwierige Entscheidung getroffen, das Endkundengeschäft von Crucial aufzugeben, um die Versorgung und den Support für unsere größeren strategischen Kunden in wachstumsstärkeren Segmenten zu verbessern. Wir danken unseren Millionen Kunden, blablabla, Sülz, für 29 Jahre. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Also die haben gesagt, wir machen jetzt eben, also ich meine, Endkundenmarke zu pflegen ist halt auch nochmal was ganz anderes, ne, als eine Nicht-Endkundenmarke zu pflegen. Beides bedarf sehr viel Pflege, sehr viel Zeitaufwand.
Ja, okay, Geld gut. So. Also sie sind auf den KI-Hype, das B-Wort darf ich nicht verwenden, Hype ist okay. Ja. Sie sind auf den KI-Hype aufgesprungen und reiten den jetzt so richtig.
Also, ja.
Zum anderen kann man natürlich sagen, deren Chips, egal ob es jetzt Speicher oder also egal welche Art Speicher, die verkaufen sie dann ja trotzdem weiter auch an Hersteller, die damit Endkundenprodukte herstellen. Ne? Also
ja,
also eventuell war das eh schon ein Abgang, den sie in Erwägung gezogen, geplant hatten und jetzt war das halt der Auslöser nur und nicht die Ursache.
Ja, ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich meine, die haben mit Crucial die letzten Jahre schon auch Gas gegeben mit der Marke. Also erinnerst dich auch an die heißen Phison-SSDs. Da waren sie aber ersten, die wiederholt. Und da musst du dich ja auch drum kümmern, die SSDs zusammen mit Phison gezeigt haben. Also die ersten PCI Express 5.0 SSDs. T700, dann T705, T710, T500 hatte, glaube ich, auch einen Phison-Chip, den sie mit als erstes hatten. Dann so einen effizienteren und so weiter und so fort. Also die Sparte als solche war auf jeden Fall noch voll dabei. Dann haben sie ja vor 2 Jahren, glaube ich, 3 Jahren mittlerweile, wann war Alder Lake mit DDR5? Also zu dem Wechsel hatten sie damals die dann ja auch nochmal die Marke Crucial für Gaming RAM Arbeitsspeicher probiert zu lancieren. Und es ist ja auch nicht so, dass das nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist, weil wir haben ja eine Umfrage in die News von letzter Woche gepackt. Da hast du aktuell Crucial Produkte im Einsatz. Da haben von 3200 Teilnehmern gesagt, natürlich auch wieder heavily biased, weil sie in einer Meldung zum Ende der Marke Crucial drin sind, die Umfrageteilnehmer. Ja, das muss man halt auch immer sehen und auch die Community hier wieder und so. Haben 62% gesagt, ja, ich habe eine interne SSD, 7% eine externe SSD, 39%, das hat mich echt überrascht, RAM, weil diese Gaming-RAM-Riegel sind jetzt wirklich noch nicht so lange und auch nicht der... Es ist eher dann das OEM-Zeug, also das Unbrand. Was heißt OEM? Crucial war nicht OEM, ne? Aber
Ich vermute, dass wir einige, also dass unsere Nutzer so versiert sind, dass sie wissen, von welchem Hersteller die RAM-Chips auf ihrem
RAM sind. Aber das ist ja dann Micron. Naja, also, ja. Und es spricht natürlich nicht für die gesamte Welt. Und da sind Marken wie Samsung, wie SanDisk, Corsair weiß ich nicht, also haben ja auch eine starke Verbreitung bei uns in der Community, aber da würde ich auch wieder das ist wirklich so High-End-Gaming, ne? SSD kauft. RAM natürlich schon eher. Da hat Corsair als einer der großen OC-RAM-Pioniere natürlich schon immer ein Stein im Brett bei den Nutzern und auch einfach die Marke am Markt platziert. Ich denke, es ist ein Konglomerat aus. Wir haben jetzt woanders einfach jede Hand und jeden Chip besser investiert. Hoffentlich auch absehbar. Und wir haben mit der Endkonsumentenmarke einfach viel vorgehabt, aber es haben wir halt nicht erreicht. So. Und auch wenn das nicht schlecht gelaufen ist, waren die Ziele andere. Und dann kommen wir halt wieder damit auf.
Wir können nur mutmaßen, mehr haben sie ja nicht gesagt. Ne? Nee. Auf der anderen Seite, ich kenne auch niemanden, der im Gaming-PC, also im PC-Gaming-Hobby drin ist, der nicht in irgendeiner Art und Weise eine Crucial SSD hat.
Und wenn es eine MX500 ist.
Genau, also ja. Ich habe ja auch MX500, MX300,
aber irgendwelche BX-Dinger. Aber gut, das ist halt alles ewig und drei Tage her. Ne? Davon haben die ja jetzt nichts mehr. Gut,
das stimmt. Aber das ist die andere Sache. Das stimmt.
Und wie viel jetzt so eine T700 gekauft haben, nachdem sie da in der Tat auch aufgrund unserer Berichterstattung, dass die halt abschaltet und man Datenverlust befürchten muss, weil sie, wenn sie zu heiß wird, was sie halt schnell wird, halt nicht drosselt oder irgendwas anderes macht. Also deswegen will ich beileibe nicht behaupten, dass wir die Marke Crucial beerdigt haben. Das nicht, aber ich glaube, sie war im Endeffekt dann auch für uns in unserer Bubble noch präsenter, weil jeder noch irgendwas von denen hat und das auch lieb gewonnen hat und die Marke irgendwie auch ganz schlicht, cool, hübsch, weiß der Geier, was ist, zuverlässig. Mhm. Aber so richtig gekauft wurde wahrscheinlich dann die letzten Jahre dann doch auch nicht mehr. Und ja, davon kann man dann natürlich nicht leben. Auch wenn mich hier dann wieder auch natürlich in dieser extrem spitzen Umfrage-Zielgruppe dann doch überrascht hat, dass wirklich auch 7,3% behaupten schon eine Crucial SSD zu haben, eine externe. Das haben dann ja wahrscheinlich auch noch andere externe SSDs. Also die mir liebgewonnene Produktkategorie der externen SSDs, die man sich nicht zusammenbastelt. Ich weiß, am besten bastelt man sich das alles selber zusammen aus einer günstigeren internen SSD und einem günstigen externen SSD-Gehäuse. Die wächst halt dann doch rasant jetzt mittlerweile, würde ich mal sagen. Ja, aber der Aufschrei war natürlich groß, gerade weil sie es auch so aggressiv begründet. Also ist ja schön, wenn man was begründet, ne? Mit, ja, hier AI.
Ja. Naja.
So. Mehr kann man dem, glaube ich, nicht hinzufügen. Gibt's halt jetzt
vielleicht nicht mehr. Hätte ich eine Sonntagsfrage zum Thema Crucial bringen sollen und nicht zum Thema LAN-Partys.
Ja, aber du hast sie ja nun mal zum Thema LAN-Party gebracht. Und?
Ja.
Das hat, warte mal, ich vergleiche das gerade nochmal. 648 Kommentare hat deine LAN-Party-Sonntagsfrage. Und 686, also nur weniger als 10% mehr Kommentare, hat der Untergang der Marke Crucial.
Prioritäten falsch gesetzt.
Ja, nee, genau richtig, weil
also es super das, viel diskutiert. Das LAN-Party-Thema, das wurde mir ja aufgezwungen.
Ja.
Von unserem lieben Forum-Administrator Pascal alias Zensei.
Ja.
Hallo, falls du hier zuhörst. Dankeschön für das tolle Thema. und ich musste mich dann auch erstmal bei uns in der Redaktion erkundigen. Ihr alten Säcke, sagt mir mal, was ging denn damals auf einer LAN-Party? Mhm. Damit ich hier passende Fragen und vor allem Antwortmöglichkeiten vorgeben konnte.
Ich habe mich darüber nicht angesprochen gefühlt bei dem Thema alte Säcke. Aber ja.
Das hat auch einigermaßen gut geklappt, würde ich behaupten. Wir haben einiges zusammenbekommen.
Ich kann ja vielleicht noch ein bisschen was von einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Und zwar erinnere ich mich in der Tat und gehörte auch zu der Gruppe derjenigen, die sich am Anfang noch von ihren Eltern im Auto der Eltern, von den Eltern mit dem großen grauen Maus-Desktop zu einem Freund haben fahren lassen, wo man dann die Systeme mit einem Nullmodem-Kabel über die serielle Schnittstelle direkt miteinander verbinden konnte. Und dann konnte man Spiele spielen, die das unterstützt haben, denn so ein Netzwerk aufzubauen, das war schon teuer. Du brauchst die Netzwerkkarten, du brauchst die Kabel, dann brauchst du diese Terminatoren am Ende der... Kennst du das überhaupt noch? Nee.
Was heißt noch? Ich habe es nie kennengelernt.
Ja, also ja, ob du das noch kennengelernt hast, wollte ich sagen. Nein, hast du natürlich nicht. Nee, nee. Und dann war ich hier in Berlin, das kennt vielleicht der ein oder andere noch, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch offen hat, in Schöneberg, hinterm Rathaus Schöneberg, nee, Amtsgericht Schöneberg, da gibt's die Weiße Rose, so ein Jugendclub, da war immer mal eine LAN-Party und ich war auch mal in der Ulanstraße bei einer relativ großen LAN im Atomschutzbunker, wo man damals noch dachte, ach witzig, dass es sowas noch gibt, das wird man ja nie wieder brauchen, außer zum Counter-Strike zocken. Und dann ist es zum Studium in der Tat ein bisschen abgesagt.
Habt ihr dann Nuketown gezockt? Oder?
Ja, nee, Counter-Strike, immer Counter-Strike, Counter-Strike, Counter-Strike.
Ja, das gibt's da nicht, nee, Moment. Ah, nee, Moment, das war ja die Ziel, oh, jetzt wollte ich lustig sein. Nee, das war die Call of Duty-Map, ne?
Nee, aber die Nuke gibt's natürlich auf Counter-Strike. Ja, ja, das stimmt schon. Ich hatte dich gerade nur halb verstanden. Ja, und wie sieht's denn in der Community? Nee, du, ich wollte dich ja fragen, wie sieht's denn bei dir aus? Warst du auf LAN-Partys oder bist du einfach zu jung und hast direkt dich nur noch mit Freunden online getroffen?
Ja, also wir haben uns schon mit ab und zu mal damals noch, als das Internet wirklich räudig war, haben wir uns getroffen, zu zweit, zu dritt, vielleicht auch mal zu viert oder zu fünft. Wir sind halt dann vorzugsweise zu dem, der einen Desktop-PC hatte, weil eigentlich alle dann Notebooks hatten. Mhm. Wir hatten dann halt alle ja, Gaming-Notebooks.
Das gab's bei uns ja halt auch nicht.
Ja, aber Gaming-Notebooks, die man halt für, keine Ahnung, ein paar hundert Euro bekommt. Ich hatte, ne, das was war das, die GeForce?
Ah ja, das hast du schon mal erzählt vor Ewigkeiten.
Ich habe schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Wie hießen die denn? Die hießen ja nicht GTX MX. Dann, sondern GT. Und das war, glaube ich, GeForce GT 525M oder so.
Okay.
Also es war genauso räudig, wie es sich anhört. Aber was auch immer, wir haben uns mit diesen Laptops dann halt getroffen und haben dann halt zusammen gezockt. Aber das ging dann relativ schnell so, dass wir dann halt beisammen waren und zusammen gezockt haben in einem Raum, aber halt dann im Endeffekt doch online. Mhm. Also man hat halt, es war dann halt keine LAN-Party, es war eine WLAN-Party, aber nur um über den Router halt entsprechend sich dann doch über den Server zu verbinden. Ob das dann zählt, weiß ich nicht so halb, aber ein paar Mal hatte ich diese Erfahrung, ja. Gehen wir haben mal, dann überwiegend, ja. Aber nicht die, wir haben hier eine Umfrage getreten, was die Spiele sind, die da gespielt wurden. Ganz vorne dabei sind Counter-Strike, Unreal Tournament, Quake, Command & Conquer, Battlefield, Age of Empires. Ja, da sind wir dann schon wieder eher bei dem, was wir gespielt haben. Wir haben sehr viel Anno oder die Siedler gespielt.
Ja. Ja, ich kann mich natürlich auch noch an Warcraft und Starcraft erinnern. Aber hab da auch im Wesentlichen was heißt im Wesentlichen? Ich hatte auch Unreal Tournament, Quake, Counter-Strike und Age of Empires angeklickt, weil das ist so das, was ich noch in der, ja, dann stärker in Erinnerung habe. Warcraft, da hatten wir jemanden in der Klasse, der war da sehr ambitioniert und das war auch, ja, der hat das halt richtig gut gespielt, ne? Und während man sich noch überlegt hat, und da habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich bin auch so ein Schönbauer, das hilft einem dann auf einer LAN mit jemandem, der als erstes mal ein paar Einheiten produziert hat, überhaupt nichts.
Das hat mir dann auch mal das Genick gebrochen, ja.
Und ja, nee, aber lass uns doch noch zwei Umfragen hier aus der Sonntagsfrage rausgreifen, denn wir haben gerade eine ganze Menge Zeit verloren, weil das erste Mal seit, Fabian, wie lange? Monaten? Jahr? Ist hier gerade mal wieder bei mir das Netz zusammengebrochen und ich habe eine ganze Weile ins Off gequatscht und die Zeit geht mir dann jetzt dadurch leider auch ein bisschen aus. Ich muss ja noch ein bisschen.
Du hast es gar nicht bemerkt.
Ja, Nikolaus spielen weiterhin und tausend andere Dinge erledigen. Ich würde mal so ein bisschen damals heute spiegeln. Nämlich die erste Frage war ja, wie war früher dein Verhältnis zu LAN-Partys? Und früher ist jetzt natürlich auch nicht wirklich definiert, ne?
Ich durfte es nicht definieren. Ja. Ne? Also ich habe Rücksprache gehandelt mit Zensei, von wegen, das ist viel zu wischiwaschi, da muss ich eine Zeit angeben, eine Generation, was war früher? Und er meinte, nee, das soll schon so. Hm. Das hat seine Richtigkeit.
Ja, übrigens, also ich weiß nicht, Breaking News, von mir. Meine Frau hatte mir übrigens auch vor 10 Minuten geschrieben, ob ich auch kein Internet habe. Wir sind beide heute so. Insofern, es lag jetzt nicht an meiner eigenen Doofheit. Oder ich habe das eigene komplette Internet hier lahmgelegt. Aber es ist natürlich wunderbar, weil wir sitzen ja nicht in einem Raum. Es ist die größte Freude auf Erden. Mal gucken, was hier überhaupt im Kasten ist mit diesem Live-Upload.
Die macht keine LAN-Party.
Ja, so. Also früher 7,8% waren oft und regelmäßig bei öffentlichen LAN-Partys mit dabei. Weil es ging dir ja, nee, es ging ja auch um private. Genau, also 7,8% oft auf öffentlichen. Hin und wieder immerhin noch 19% auf öffentlichen LAN-Partys. Das macht zusammen ja schon 26%, 27%. Das finde ich schon, das war halt, es gehört halt einfach dazu. Früher. 5,8% waren einmal auf einer öffentlichen, danach nie wieder. Weiß ich nicht, hast du alle Kommentare gelesen? Weißt du, was die Beweggründe gewesen sind?
Nee. Ja. Also ich habe einige Kommentare gelesen, aber dazu habe ich nichts gefunden.
Und klar, und aber das eigentlich größere Thema war früher halt das gemeinsam mit Freunden zocken. 39% haben regelmäßig private LAN-Partys gemacht und 42% ab und an. Also 81% der Umfrageteilnehmer haben sich früher zum gemeinsamen Zocken mit Freunden getroffen. Macht man heute ja auch noch mit dem Handy. Alle sitzen an Brawl Stars und zocken zusammen in einem Zimmer. Aber ist ja schon was anderes, oder?
Das stimmt wohl, ja. Nee, jetzt hast du gerade, doch, du hast ja gerade was angesprochen. Als wir alle, als das losging mit mobile Geräten, als alle ihre iPods hatten, das war bei mir so 6., 7., 8. Klasse, 9. Mhm. Oder die ersten schon ihre iPhones, die großen Bonzen, da haben wir tatsächlich LAN-Partys gemacht, ja, und da haben wir tatsächlich dann auch noch, also nicht LAN, aber halt lokal zumindest gespielt, ja, über Bluetooth, wie hießen diese Shooter damals am Smartphone, wie hieß die Reihe?
Weiß ich nicht.
Modern Combat? Kann das?
Nee, Mortal nicht Modern Combat?
Nee, das nee ist nicht Mortal Kombat, ja. Das war das Fighting Game. Ja. Ich glaube, es hieß Modern Combat. Das war halt im Endeffekt so ein Call of Duty-Verschnitt für Mobilgeräte. Mhm. Doch, ja, da haben wir, genau, da haben wir uns da zusammen in einen Kellerraum gehockt mit viel zu vielen Jugendlichen.
Alle frisch geduscht.
Genau, ja.
Ja.
Und haben da auf unserem iPod oder iPhone Modern Combat gespielt.
Mhm.
Boah, da hast du Erinnerungen rausgegraben, die ansonsten immer verloren gewesen, hör mal.
Und was ist jetzt übrig geblieben von den doch relativ LAN-Party, insbesondere natürlich Fokus Privat-LAN-Party freudigen Community-Mitgliedern, die hier am letzten Sonntag an der Umfrage teilgenommen haben? 5,1% sagen, sie gehen nach wie vor gerne und regelmäßig zu einer LAN-Party. Hier hast du aber nicht mehr unterschieden zwischen privat und öffentlich, wobei ich glaube, mittlerweile ist es dann doch eher das Öffentliche, was da für spricht, oder?
Ja, also es gibt bestimmt auch noch, also ich glaube, das wird halt relativ schnell zu einer semi-öffentlichen Geschichte, wenn man da dann halt so eine Retro-Community hat, die sowas dann abhält beispielsweise. Ich glaube, die wenigsten schleppen ihren PC zu einem Kumpel, um bei dem zu zocken heutzutage.
15,6% sagen ja, aber nur ganz selten mal. Und 1,4% gehen da mal hin, aber gucken halt eigentlich nur. Und insofern, ja, ist das doch, glaube ich, die große Entwicklung, die stattgefunden hat. Denn du hast auch erzählt, in Reaktion auf diese Sonntagsfrage haben dich ja LAN-Party-Betreiber angeschrieben. Ne?
Ja.
Weil die da natürlich auch das Interesse der Community, aber auch an dem Thema generell gesehen haben und die Plattform, um für die eigene LAN-Party zu werben. Und gar nicht mal, weil da sonst keiner hinkommt, sondern weil das schon Events sind, die auch heutzutage wirklich noch ausgebucht stattfinden können. Ja, und
ja, also der Aufmacher der Sonntagsfrage war ja die Kaktus in Leipzig. Das ist ja die größte deutsche LAN-Party mit 2360 PC-Plätzen. Und diese 2360 PC-Plätze, die sind auch tatsächlich beinahe vergriffen. Wann geht das hier? Also genau, 16. April 2026. Für 3 Tage und Nächte und man ist ab 164 €, habe ich gesehen, dabei.
Ja.
Man kann aber auch 600 € bezahlen, dann kriegt man ein Gaming-PC-System mit Peripherie gestellt am Platz. Da muss man seinen PC nicht mitbringen.
Hm.
Ist auch LAN-Party.
Ja. Also insofern, die LAN-Party, die private, ist halt, ja, das macht man dann doch eher ohne den Schleppaufwand, auch wenn man das heutzutage ja mit Darncases und Notebooks und allem Pipapo natürlich viel einfacher geregelt bekommen würde. Und Flachbildschirm. Ne? Also ich meine, das war doch damals das Riesenthema vor der Jahrtausendwende, dass man die großen 19 Zoll Röhrenmonitore irgendwo hinschleppen musste. Und
naja, heutzutage ist es halt das Metallgehäuse mit Tempered Glass und 2 Kilogramm Grafikkarte allein, ne? Und wie groß ist so ein 1200 Watt Netzteil, wie schwer?
Da ja, 3,8 Kilogramm habe ich noch im Kopf, weil ich vorhin ja den Artikel des Nikolaus-Rätsel aktualisiert habe und das ja ein 1200 Watt Corsair HX.
Also ich glaube, ich hatte meinen PC auch mal gewogen, damals beim Umzug, einfach nur, weil ich mir so dachte, was zur Hölle? Und ich kam auf 24 Kilogramm.
Ja, also ist das die Quintessenz, aber auch, ich meine, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, oder? Das, die LAN-Party hat schon noch ihren Reiz. Ich glaube.
Also der Fokus hat sich halt verschoben. Also die Gründe, warum man das macht, ne? Also ich meine, darauf kommen wir wahrscheinlich hinaus, wenn wir das noch weiter ausdiskutieren. Man macht es halt nicht mehr, weil das eine Notwendigkeit ist, um mit Freunden zu spielen, sondern man macht das halt eben wegen diesem Geselligkeitsaspekt oder wegen diesem Community-Aspekt, ne? Also es geht halt, glaube ich, weniger um das Zocken selbst, sondern dann halt plötzlich um diesen zwischenmenschlichen Kontakt, dass man Beziehungen pflegen möchte, dass man sich auch mal lokal sehen will. Auf diesen Bildern der LAN-Party ist dann auch ganz häufig zu sehen, wie Leute einfach nur zusammenstehen oder da wurde ein Tischkicker hingestellt, man macht vielleicht solche Sachen, Gesellschaftsspiele vielleicht sogar, also Sachen, die halt eben online nicht so gut funktionieren. Es ist dann halt eher eine Socializing-Ergänzung zu dem, was einem Zocken zu Hause am PC, am eigenen Schreibtisch online schon geben kann. Und damit sehe ich dann vielleicht auch inzwischen sogar ein Stück weit eine Konkurrenzdynamik zu Spielemessen, wie beispielsweise der Gamescom. Denn da nimmt dieser Community-Aspekt des Gatherings ja auch immer eine stärkere Rolle ein.
Ja, und gerade auch da in der Retro-Halle, ne, wo man an den ganzen alten Konsolen spielen kann und es eigentlich ja nur darum geht, gemeinsam dem Hobby und in dem Fall natürlich auch irgendwie den Retro-Nostalgie-Gedanken dazu frönen. Ich bin damals gerne auf LANs gegangen, wobei ich es immer sehr anstrengend fand, so lange wach zu sein und nur auf dem Monitor zu gucken. Also ich erinnere mich natürlich auch noch daran, dass man teilweise ja kaum noch geradeaus gucken konnte, wenn man dann mal raus in die Sonne getreten ist. Aber ich muss sagen, die ganze Beschäftigung mit dem Thema jetzt auch über die Sonntagsfrage, ich will nicht versprechen, dass ich nächstes Jahr auf irgendeiner LAN-Party auftauche, aber Bock hätte ich schon mal wieder und vielleicht kriegt man ja doch, vielleicht muss ich mal mit so einer Retro-LAN-Party im Freundeskreis anfangen. Ja, genug PCs kriege ich ja schon irgendwie mal für ein Wochenende zusammengebastelt und ins Gaming-Notebook sind. Ja, da nehme ich einfach von meinen Freunden 600 Euro und sie müssen nichts mitbringen.
Das wäre auf jeden Fall ein interessanter Podcast, den wir dann am besten am Tag danach dann direkt aufnehmen können.
Ne? Existiert der Freundeskreis noch? Ja. Fabian, ich freue mich jetzt richtig drauf, in Erfahrung zu bringen, was hier von diesem ersten Take am Ende ich weiß nicht, ob es mein Modem war oder wirklich mal draußen der Kasten an Bagger. Der Straße. Ja, der Bagger war es offensichtlich nicht, weil es läuft ja wieder. Es waren ja nur so 5 bis 10 Minuten.
Und teilweise sind diese Netzwerke, das habe ich auch im Studium gelernt. Redundant. Ich weiß nicht, inwiefern das reproduziert, also wie man das auf die Realität übertragen kann, was ich im Studium da alles gelernt habe. Aber diese Netze sind ja teilweise als Ring konzipiert. Mhm. Das heißt, wenn da irgendwas kaputt geht, dann dauert es nur eine Zeit lang, bis die alternative Route übers andere Ende, weil das halt ein Ring ist, wieder dann established ist. Weißt du, was könnte der Bagger gewesen sein, aber wahrscheinlich war es nicht der
Bagger. Du hast heute wirklich zu Recht mit deinem Wissen glänzen können.
Ja, aber jetzt die Ringtopologie.
Ja, aber jetzt ist auch mal Schluss.
Rechnernetze, zweites Semester, drittes, glaube ich.
Blicke mal in die Cloud, in die Aufnahmen, werde hoffentlich nicht mein blaues Wunder erleben und danach setze ich mir die Mütze auf. Der letzte Fragen-Nikolaustag gehört vorbereitet und dann ist die Tage ja auch noch der ein oder andere Gewinn zu präsentieren. Macht weiter so schön, vor allen Dingen gut gelaunt, wie immer, mit in den Kommentaren. Wir sprechen uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Du auch, Fabian. Ciao.
Ciao, ciao.